Sebastian, 80er Jahre Hip-Hop, das war deine Jugend, was war da so? Was war da so los?
Es war nicht meine Jugend. Und Hip-Hop ist ja eigentlich erst Ende der 80er entstanden, ne? Es war ja eher so ein 90er-Ding.
Ja. Ja. Aber hast du denn da schon.
Run DMC.
Guck mal.
Waren die nicht in den 80ern schon aktiv, bestimmt, oder?
Bestimmt.
Ende der 80er. Walk This Way, zusammen mit Steven Tyler von Aerosmith. Oder war das komplett Aerosmith? Ich weiß es gar nicht mehr.
Ich glaube, es war komplett Aerosmith. Ja, Walk This Way. Aber da wollte ich ja gar nicht drauf hinaus. Kennst du denn eine Band, die A Tribe Called Quest hieß?
Tribe Called Quest. Ja, irgendwie klingelt da irgendwas. Also mal abgesehen davon, dass das sehr nah an unserem Serientitel der Folge ist, die wir heute besprechen und damit mir jetzt vielleicht ein Licht aufgehen könnte, was mir bisher nicht aufgegangen ist.
Guck mal.
Ja, Tribe Called Quest, da war irgendwas, ja.
Ich erzähle dir gleich was über diese Band. Auf jeden Fall finde ich das die skurrilste Anspielung, die wir jemals in Prodigy in einem Episodentitel hatten. Und wir hatten einige skurrile Anspielungen. Aber
das stimmt, wir hatten Lower Decks, ja.
Ja, richtig, genau. Aber dass hier an eine 80er Jahre Hip-Hop-Truppe erinnert wird, finde ich wirklich sehr, sehr schön. Ja.
Irgendwas läutet da. Aber es war nicht ganz meine Zeit.
Ja, gut.
Wir werden drüber sprechen, wie wir über so vieles sprechen werden, was diese nunmehr dritte Folge der dritten Staffel, könnte man sagen, oder wie auch immer, 13. Folge der zweiten Staffel, Prodigy angeht. Die werden wir nämlich jetzt besprechen. Jetzt und hier.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Herzlich willkommen. Wir öffnen das Discovery Panel feierlich zu allem, was ich gerade eben eigentlich schon gesagt habe. Ne? Eigentlich bin ich schon durch mit allem. Also
eigentlich bist du schon durch. Ja. Eigentlich können wir aufhören.
Eigentlich können wir aufhören. Eigentlich ist alles gesagt. Das war's. Vielleicht noch ein Fazit von uns am Ende.
Hashtag alles gesagt, ja.
Ich weiß gar nicht, wer anfängt von uns. Wer hat denn zuletzt das Fazit gemacht?
Du.
Ja. Natürlich nicht. Es ist die 13. Folge der zweiten Staffel Star Trek Prodigy. Tribble Called Quest heißt es, ein Tribble namens Bribble auf Deutsch übersetzt. Ein Tribble namens Bribble. Naja, also ich habe mich aus Gründen heute einen Hauch besser vorbereitet als sonst und dabei festgestellt, dass die Folgentitel sehr variieren können, je nachdem, wie man gerade so fragt. Und das ist die Wikipedia-Antwort.
Okay, Tribble, wenn man einfach sagt, Bribble. Planet der Tribbles.
Ja, es ist erstaunlich.
Das sagt die DVD übrigens auch, Planet der Tribbles. Ja.
Wahrscheinlich ist ein Tribble namens Bribble das, was Netflix draus macht.
Okay.
Ich weiß es nicht. Ich könnte nachgucken. Ich könnte es aber auch sein lassen.
Ich finde es aber eigentlich ganz nett, nur darum geht's eigentlich gar nicht.
Ja, stimmt. Eigentlich nicht, ne? Nee.
Naja, gut, aber ich meine, Bribble, wir werden sicherlich noch über Bribble sprechen, aber es ist absoluter Quatsch, dass die Folge so heißt. Aber gut, es ist die 32. Folge Prodigy und die 931. Folge Star Trek allgemein und ich freue mich lieber über diesen englischen Episodentitel noch ein bisschen gleich mit dir zu reden, aber gleich ist auch ein schönes Wort, denn wir werden es nicht sofort tun, das ist wichtig.
Es ist wichtig, weil es ist ein dehnbarer Begriff, dieses gleich, und mal abgesehen davon haben wir uns ja schon seit Wochen und Jahren nicht mehr gesehen oder gesprochen gefühlt. Wie geht's dir denn, Andi? Bevor wir jetzt hier so eiskalt reinstarten in all diesen grauen Alltag, aus dem wir ja geflüchtet sind in den letzten Wochen und Monaten.
Ja, wir sind kurz geflüchtet. Das wurde auch schon kritisch angemerkt in unserem Feedback. Dazu später mehr. Wahrscheinlich so sagen.
Absolut.
Mir geht's gut. Ich habe ein bisschen Sonne getankt im Süden Europas in einem Land, das tatsächlich gerade sehr, sehr boomt. Das ist Spanien. Spanien boomt sehr. Das macht richtig Spaß,
wirklich?
Weil Spanien gerade funktioniert.
Boomt das?
Ja. Ja, die haben sich ja vor so ein paar Jahren sehr, also vor 3 Jahren, glaube ich, so sehr, sehr stark dafür entschieden, hey, wir versuchen das nochmal mit dieser Migration. Das ist eigentlich ganz gut mit dieser Migration, weil das kurbelt unsere Wirtschaft an. Und seitdem kurbelt es seltsamerweise die Wirtschaft an. Und deswegen geht es Spanien gerade sehr, sehr gut tatsächlich, ja.
Das ist erstaunlich. Und die machen ja politisch auch ganz interessante Sachen, also mal abgesehen von dieser Migrationsgeschichte. Ja, könnte man sich möglicherweise auch ein Beispiel dran nehmen.
Nein, das geht nicht. Wir haben Probleme mit dem Stadtbild.
Das stimmt. Ja, aber die liegen eher in Beton, würde ich sagen, und verpeilter Stadtplanung in den letzten 40 Jahren in vielen deutschen Städten.
Ja, richtig.
Aber gut.
Gehen wir nach Brilon, da kannst du dir das besonders angucken, die Probleme im Stadtbild.
Oh, Brilon. Ja. Brilon ist im Sauerland, ne?
Brilon ist im Sauerland, ja. Genau.
Ist da, ach, da kommt da hier unter. Mhm,
genau.
Ah, guck mal einer an. Da kommt nämlich noch jemand her, den ich gut kenne und
Ist das eine Info für den Podcast oder ist es jetzt ganz privat?
Klar? Es ist ganz privat. Nein, es ist okay. ein werter Arbeitskollege, der nun wirklich überhaupt gar nichts mit diesem anderen Typen dazu tun hat, der Probleme mit dem Stadtbild hat. Aber gut, lassen wir das am Rande. Ja, das ist, wir wollen ja nicht politisch werden an dieser, in diesen völlig unpolitischen Zeiten, ne? Das ist ja.
Genau. Ja. Wir sind ja ein unpolitischer Podcast, immer schon gewesen.
Immer schon gewesen. Ja, das ist schön. Also hast du auch was wirklich mit, du warst ja in einer großen Stadt, das heißt, du hast auch wirklich was so vom Wirtschaftswunder da mitbekommen?
Ja, man kann schon sagen, dass es in Spanien wirklich sehr, sehr viel gebaut wird, gerade an allen Ecken und Enden.
Auch Tourismus, ne? Also ich hab irgendwo gelesen, dass Tourismus wieder ordentlich angekurbelt wird tatsächlich auch. Und ich hatte ja so ein bisschen die Vermutung, dass Spanien auch darunter leiden könnte, also vor allen Dingen Südspanien, dass es da halt jetzt durch den Klimawandel ja schon spürbar wärmer ist in einigen Bereichen des Jahres, ne? Dass dann vielleicht gerade im Sommer nicht mehr so viele Leute dahin wollen, aber die bauen da wieder wie Blöde auch irgendwie am Meer, ne?
Die bauen da wie Blöde am Meer, die bauen aber auch überall Verschattungen hin. Also man merkt schon, dass sie sich auch so ein bisschen dem Klimawandel anpassen.
Ja.
Und grundsätzlich, es ist schon wirklich schön, wie sehr sie auch versuchen, da Bäume zu integrieren. Also das ist, du gehst durch diese kleine Städte, also es sind auch größere Städte. Ich war insgesamt ich war zum Beispiel in Sevilla, ich war in Cadiz, in Malaga, in Cordoba und dann noch so ein paar kleineren Städten. Und alles ganz, ganz tolle Städte.
Ja.
Und du gehst da durch und findest eigentlich immer irgendwie so einen Bereich, in dem Bäume sind, die dann sofort irgendwie die Temperatur ein bisschen runterkühlen. Ich will da trotzdem ehrlicherweise nicht im Sommer sein. Es ist schon, sie versuchen sich da schon anzupassen. Das ist wirklich toll. Und Andalusien ist allgemein ein ganz, ganz schönes Fleckchen Erde. Ich kann jedem empfehlen, der die Möglichkeit hat, vielleicht auch mal dort ein bisschen zu verweilen. Es ist relativ günstig, muss man sagen. Es ist, also man kann da relativ günstig Urlaub machen, wenn man denn überhaupt Urlaub machen kann.
Ja. Das finde ich ganz interessant, weil eigentlich dachte ich immer so, Urlaub in Europa machen ist, du bist jetzt auch in den Ferien gewesen. Ich wollte jetzt gerade sagen, ich meine, im Herbst ist vielleicht nochmal günstiger als im Sommer, aber ich meine, Ferien sind Ferien, ne? Da hast du halt immer irgendwie so ein bisschen Saison.
Ja, aber ich kenne es halt vor allen Dingen so Frankreich und Italien.
Ja.
Dagegen ist Südspanien tatsächlich noch sehr, sehr günstig. Und vor allen Dingen aber auch die Erhaltung auch. Also ich erhalte mein Leben unter anderem durch Nahrung. Und die ist durchaus sehr, sehr günstig. Also man kann da frühstücken gehen mit 2 Personen und dann wirklich auch ausgiebig satt werden dabei und einen Kaffee, Getränke trinken und dann bist du am Ende mit 10 Euro gehst du aus diesem Laden raus und denkst so, okay, wow. Also dafür hätte ich genau einen Kaffee bekommen in Köln, so ungefähr. Das ist wirklich schön, ja.
Ja, ich habe ja so ein bisschen das Gegenteil erlebt. Ich war in unserer Hauptstadt unterwegs, ja. Unter anderem.
Da kriegst du einen Kaffee für 10, genau.
Ja, ja, genau. Und es wird, also früher war Berlin ja mal so der Spot, wo du halt, wenn du gerade irgendwie, weiß nicht, aus München kamst oder aus Hamburg oder von mir so auch aus Köln, wo du das Gefühl hattest, wow, hier kriegst du das Doppelte für dein Geld. Ne?
Mhm.
Also sowohl mietmäßig, also das ist schon ein bisschen länger her, aber auch irgendwie lange gefühlt, was so Essen gehen und sowas angeht. Aber das hat sich in den letzten Jahren wirklich ja komplett gewandelt. Also es ist überall teurer geworden, aber ich habe irgendwie das Gefühl, in Berlin haben sie nochmal irgendwie überall ein bisschen was draufgeschlagen. Nichtsdestotrotz ist es eine tolle Stadt mit tollen Locations, schönen Orten. Also ich habe in dem einen oder anderen wirklich schönen Café gesessen und ein was auch immer Flat White für 6,10 Euro getrunken. Und es war trotzdem, schön. Aber ich meine, günstig ist natürlich auch schön, ja.
Eine pulsierende Kulturmetropole, das kann man nicht anders sagen.
Oh, Kultur.
Also könnte man schon anders sagen, ja. Aber ich finde es finde ganz gut, das so
zu sagen. Hast du das gerade irgendwo abgelesen?
Nee, das kommt aus meinem Hirn.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, von der Kultur habe ich nicht so viel mitbekommen. Naja, stimmt gar nicht so sehr, nicht so ganz, weil ich war im Museum, wie heißt es denn da? Also das, was in Bonn das Museum König Naturkunde, heißt einfach nur Naturkundemuseum.
Achso, ich dachte, du warst im Haus der Kultur in der Welt oder sowas und hast diese Ausstellung Möglichkeiten der Unvernunft gesehen. Und ich glaube, die ist vorbei, ne?
Das weiß ich gar nicht. Kann sein. Nee, ich war tatsächlich, weil ich auch kurz körprige Menschen mit dabei hatte.
Kurzkörprig. Gefällt mir gut, ja.
War ich im Naturkundemuseum, weil es da das größte Dinoskelett in Europa gibt, glaube ich.
Oha.
Ja. War auch beeindruckend groß tatsächlich. War ein sehr großes Dinoskelett.
War es ein Brontosaurus?
Fragst du lieber meine Kinder, was das war. Also es war der mit dem langen Hals, der keine Tiere frisst. Sondern so ganze Bäume.
Das ist ein Brontosaurus.
Das ist ein Brontosaurus, ja.
Genau.
Mhm. Okay, ja. Ja, ich bin ein bisschen besser geworden, aber ich bin immer noch sehr schlecht, wie du siehst, offensichtlich, weil ich glaube, der gehört zu den bekanntesten. Also ich kann sowas wie T-Rex und Velociraptor und so, also alles, was Fleisch ist, da weiß ich, da sollte ich mich in Augen nehmen. Vor in Augen nehmen.
Was?
Also sollte ich.
Was redet er?
In acht heißt es. Sollte ich mich in acht vornehmen, wenn ich ihm mal begegnen sollte, was ja nicht passiert, weil sie sind ja ausgestorben.
Ja, aber die kommen ja wieder.
Ja, wahrscheinlich. Ne? Ich hab vieles gelernt, unter anderem, dass die ja zwei große Artensterbenswellen überlebt haben, die Dinosaurier, oder zumindest einige dieser Dinosaurier. Und ich meine, die hat es ja sowieso sehr viel länger gegeben, als uns Menschen es wahrscheinlich hier geben wird, wenn wir weiter so machen. Und eines dieser großen Arten sterben ursächlich mit einer CO2-Belastung der Atmosphäre oder unserer Luft zusammenhing und damit einer Erderwärmung, genau, damit mit einer Erderwärmung ich weiß nicht mehr wie viel Grad, aber es waren mehrere Grad und das haben dann halt sehr viele Organismen nicht gut gefunden und sind ausgestorben. Nur ein paar Dinos haben es halt irgendwie geschafft, sich rüber zu retten. Finde ich ganz interessant.
Ja, aber es gibt auch jetzt mehrere Firmen, die mit Hilfe von auch KI-Technologie so alte Arten nachzüchten wollen. Die haben noch das Wollmammut, das soll auch gezüchtet werden. Bis jetzt haben sie eine Wollmaus quasi mit Mammut gehen.
Ja, aber irgendwie. Das klappt doch alles nicht.
Doch. Das wird jetzt alles klappen. Wir werden bald wieder Dinos haben. Jurassic Park.
Und wird uns das irgendwie helfen?
Kann, bestimmt, aber es wird einen Freizeitpark geben, bestimmt, wie bei Jurassic Park. Ich glaube, dass sie wirklich Jurassic Park machen. Und dann wird es genauso schief gehen wie bei Jurassic Park. Und dann muss uns im Endeffekt
ist der Klimawandel, ja, ich würde mich gerne wenn jemand die Welt, meine Welt retten soll, dann bitte Jeff Goldblum. Also, ja. Wer sonst? Also, wirklich.
Ja, absolut. Ja. Genau, so. Ich weiß nicht, was macht Sam Neill eigentlich so?
Geil. Hat er jemals noch mal irgendwas gemacht? Ne?
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja. Ach, Sam Neill für Star Trek. Ah, aber es gibt so viele schöne Star Trek-News, Sebastian. Da müssen wir auch noch irgendwann drüber reden. Aber das werden wir heute nicht machen. Wir werden heute ja über Tribble Called Quest sprechen.
So. War das die Überleitung? Das war die Überleitung.
Das war die Überleitung. Lass mal zum Inhalt gehen jetzt. Genau. Ja.
Inhalt würde ich sagen, fangen wir doch an mit einem Feedback. Du hast das Feedback ja gerade schon angeteasert. Warte, ich mache ja mal gerade so einen, ich habe jetzt hier so einen Knopf, wenn ich auf den drauf drücke, dann, und wenn man im richtigen Programm ist,
dann passiert was?
Dann,
was soll passieren?
Dann kann ich hier Feedback reinschreiben und jetzt habe ich dann einen Marker, wo Feedback steht. Ist das
Achso, geil? Ich dachte, jetzt kommt so ein Jingle. Ich dachte, wir kriegen jetzt ein Feedback-Jingle.
Nein, wir kriegen keinen Jingle. Das ist einfach, ich wollte dich in meine neuen Produktionsbedingungen mit hineinbringen. Nehmen.
Also bei einfach Marvel war mehr Jingle, muss ich sagen. Das.
Ja, du kannst jederzeit zurückgehen. Die Community wartet auf dich.
Ja, ich weiß, das schreiben immer wieder Leute.
Ja.
Bei Spotify in die Kommentare.
Ich finde es, ja. Es soll ein guter Podcast gewesen sein.
Ja, ja, aber dann müsste ich das Marvel-Zeug gucken, da habe ich keine Lust drauf. Ich möchte lieber das Star Trek-Zeug gucken. Aber ich hätte trotzdem gerne Jingle. Können wir nicht trotzdem noch ein paar Jingles haben?
Ja, auf jeden Fall. Wir können gerne noch ein paar Jingles produzieren. Wir arbeiten dran. Cool. Wir können ja mal, was macht denn hier unser Jazz-Sebastian so?
Ja, der muss sowieso bald mal wieder tätig werden. Ich glaube, er hat noch 3 Monate. Noch nicht mal mehr 3 Monate.
Ach so. Ich dachte gerade, wir reden über eine Krankheit oder sowas. Also, oh Gott, nein. Dann müssen wir uns beeilen. Nein, Gott. Da macht man keine Witze drüber. Apropos Krankheit, ja.
Ja.
Du hast dich erkältet, habe ich gehört, ne?
Ja, ich war krank. Ich war krank in Andalusien. Das ist, glaube ich, auch ein Titel meiner.
Krank in Andalusien.
Einer meiner Autobiografien.
Ja, 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 das ist, kommt gleich nach Nachzug nach Paris. Nee, nach, wie hieß der? Nachzug
Lissabon
nach
Lissabon heißt der Mensch. Ja. Aber der ist auch tot. Tot oder Tour?
Lissabon, vor allen Dingen heißt der Mensch. Senior Lissabon?
Pascal Mercier, der Peter Biri war. Anyway, boah Gott, wir springen hin und her. Du wolltest zum Feedback gehen, komm.
Ja, ich
Feedback
vor allen Dingen,
zu
ich
Last Flight of the Protostar Part 2.
Und 1. Ich habe vor allen Dingen diesen Feedback-Marker jetzt schon gemacht. Das heißt, ich werde es auch nicht mehr ändern. Ihr habt diesen ganzen Bums jetzt gehört, eigentlich nur Feedback hören wollte. So, genau, wir fangen mal an mit Part 1. Deftone schreibt, juhu, endlich wieder Prodigy.
Hallo.
Erstmal was so für uns und für die Seele. Es ist so ein gegenseitiges Seelenstreicheln, was wir jetzt machen. Defton schreibt auf jeden Fall, ich habe mir heute Spätnachmittag die Folge frisch zum ersten Mal angeguckt und wieder gedacht, wie schön es doch ist, diese Serie zu sehen. Falls ihr niedrige Zuhörerzahlen habt, their loss. Eure Podcasts sind von hinten bis vorne eine warme Dusche. Die Serie ist toll und eure Besprechung auch. So, mit diesem Vibe möchte ich so ein bisschen jetzt hier in die Diskussion hineingehen, die es dann doch gegeben hat hier und da. Also es sind nicht alle weg. Also es gibt ein paar von euch, die noch mitgucken. Das finden wir schön, sage ich jetzt einfach mal so. Ja.
Ich finde das super schön.
Ja. Es gab unter anderem eine Diskussion darüber, weil wir auch darüber gesprochen haben, was denn jetzt eigentlich mit Prodigy passieren könnte, wenn es denn von Netflix verschwindet, was ja bald passieren wird. Und da ging es dann eben um die Frage, was ist denn eigentlich mit den Rechten? Wer hat die Rechte? Und wo gehen die Rechte wieder hin, wenn sie denn weg sind von Netflix und muss dann irgendwer dafür bezahlen oder nicht? Oder kostet das was oder nicht? Oder kann Paramount sie nicht einfach irgendwo hinpacken da in Paramount Plus und dann kann, ist halt egal, weil das gehört denen doch. Und vielleicht mal kurz auszugsweise 2 Kommentare von Madame oder Madam. Es kostet nur, wenn Paramount die Rechte kaufen, lizenzieren müsste, falls dies so ist, dass die Rechte temporär durch Netflix lizenziert wurden und danach zu Paramount zurückfallen, würde ja für Paramount keine extra Kosten entstehen. Oder gibt es Anzeichen dafür, dass jemand anderem, Klammer auf wem, die Rechte gehören? Gibt es, glaube ich, nicht. Also schreibt auch Ramrod, nein, gibt es nicht. Wobei ich da noch Nickelodeon mit ins Spiel nehmen wollen würde, die ja auch irgendwas da zu tun haben mit dieser Serie. Ne? Aber Ramrod schreibt weiter, wenn Serien zum Abruf bereitstehen, werden Tantiemen fällig. Die kann man sich so sparen, also wenn man die Serie nicht veröffentlicht oder nicht wieder bei Paramount Plus reinpackt. Deshalb hat auch Disney Plus im großen Umfang Inhalte von der Plattform genommen. Und dann weint er noch um Stargirl. Das wäre dann schon mal ein Medientipp, aber es gibt noch einen zweiten.
Ich weiß nicht. Aber wenn er darüber weint, dann gibt's das ja vielleicht nicht mehr.
Nee, genau. Das wäre ein Medientipp gewesen. Ja.
Schön.
Genau. Ihr könnt mitweinen um Stargirl.
Klingt nach DC-Universum, ehrlich gesagt. Wie Superman, Stargirl, irgendwie, ja, sowas.
Okay. Da fühlst du mehr als ich. Ich fühle da nichts.
Okay.
Ich weiß, also es bleibt so ein bisschen unklar. Wir werden, glaube ich, abwarten müssen, was damit passiert. Und ich finde, denn ich habe nämlich auch zuerst gedacht, so wie Madame oder Madame oder wie auch immer, dass wenn die Rechte jetzt zurückfallen von Netflix auf Paramount, dann kann Paramount das Ding ja einfach irgendwie wieder zurück da reinstellen und gut ist. Aber ich finde den Punkt von Ramrod eigentlich ziemlich gut, nämlich dass das natürlich auch Kosten verursachen könnte.
Ja.
Wenn man so eine Serie einfach online stellt und die geguckt wird halt dann auch, ne?
Ja, es wird schon irgendeine rechte Frage auch, also eine Tantiemenfrage irgendwie sein. Dementsprechend, ja. Aber auf der anderen Seite, vielleicht läuft das ja auch irgendwann aus. Also, dass das einfach geguckt werden kann und man da überhaupt nichts mehr dran verdient. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass zum Beispiel irgendwie William Shatner noch daran verdient, dass jetzt irgendwer mal eine Folge TOS bei Paramount Plus guckt. Hm. Also, glaube ich nicht.
Ja,
weiß ich aber nicht.
Der vielleicht nicht, aber was ist so mit Copyrights, also Drehbuchautorinnen, RegisseurInnen, ich weiß es nicht.
Weiß ich auch nicht. gut, ist länger als 50 Jahre her, wahrscheinlich verfallen da noch irgendwann die Rechte, aber naja, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es da Leute, die irgendwie mehr Ahnung davon haben.
Ja.
Können auf jeden Fall ein Fazit ziehen.
Wir wissen Rechte, nichts.
Rechte machen immer nur Probleme.
Das kann man mal so festhalten. Ach, sehr schön. Wo ist denn jetzt hier diese Seite hin mit dem? Ach, da geht's weiter. So, dann gehen wir noch so ein bisschen ins Inhaltliche. Madame schreibt nämlich weiter, ich glaube, ihr unterschätzt in eurem Gespräch zu Beginn der Folge, was auf dem Spiel steht. Ja, was alles auf dem Spiel steht? Es geht nicht nur um Gwyn. Wesley hat gesagt, dass durch das Ändern der Zeitlinie so viel kaputt ging, dass die anderen Reisenden dieses Universum als unrettbar aufgegeben haben. Nur Wesley versucht nach wie vor, die Konstellation zu finden, in der alles repariert wird und das Universum, aus dem er selbst stammt und seine Mutter lebt, gerettet wird, und wenn das nicht kommt, kommen die Aasfresser. Wenn das nicht klappt, kommen die Aasfresser. Und damit hat Madame einen Punkt. Das hatte ich ganz verdrängt. Ja, das ist tatsächlich, das macht es nochmal ein bisschen relevanter.
Ja, ich habe es ein bisschen verdrängt, ehrlich gesagt auch, weil das irgendwie so eine komische Marvel-Logik ist, ne? Dass Zeitlinien einfach aufgefressen werden von irgendwelchen Monstern, weil sie keinen Sinn mehr ergeben.
Was ist denn daran? Das verstehe ich gar nicht, was das, dass du daran jetzt irgendwie auszusetzen hast.
Ja, weiß ich nicht, finde ich irgendwie komisch. Aber grundsätzlich, ja, das hatten wir ein bisschen verdrängt und so ergibt es natürlich noch ein bisschen mehr Sinn.
Ja, absolut. Wir bleiben ein Stück weit im Inhaltlichen mit Deftone. Zu Ende gehört, schreibt sie, mir ging's wie Sebastian, ich war total schnell wieder drin und ich mochte diese eher ruhige Folge. Ich mag Charakterfolgen sowieso gerne. Und dann noch zu dem Reisenden kann ich leider nicht wirklich etwas sagen, außer dass ich das Gefühl habe, dass entweder in TNG nicht ganz sein Potenzial gezeigt hat oder hier im Nachhinein noch Fähigkeiten dazugekommen sind, über die man sich bei TNG keine Gedanken gemacht hat. Aber das finde ich auch nicht so richtig schlimm. Ich habe irgendwo ein Wort vergessen. Das liegt nicht an Deftone, das liegt nur an mir und meinem Geisteszustand.
Ja. Aber Deftone hat auf jeden Fall einen Punkt, weil ich glaube, dass der Reisende auch die Identifikation des Reisenden mit dem in TOS gezeigten Watcher, das hat SPK geleistet. Und dann hat der Reisende natürlich irgendwie noch ordentlich Kompetenzen dazu gewonnen damit. Ja.
Und auf den spricht auch nochmal die Bisserwässerin an. In meinem TOS-Rewatch schreibt sie, habe ich natürlich auch die Reisendenfolge mit Gary gesehen, die ja als Pilotfilm für eine andere Serie geschrieben worden ist. Gary agiert da tatsächlich eher durch Technik, sagt aber immerhin, dass besondere Gifted Persons ausgewählt werden, wobei das ja so klingt, als seien das besonders intelligente Leute, wo, Klammer auf, das sage ich hinzu, Wesley ja wieder ganz gut reinpassen würde.
Ja, genau, Wunderkinder. Ja, why not?
Why not, ja. Wir machen vielleicht direkt mal weiter mit der Besserwässerin und sie erklärt dann erstmal weiter, dass sie kein Voyager-Herz hat wie ich. Spricht von vielen vertanen Chancen, über die wir ja auch schon geredet haben, ne? Über die auch Ron Moore gesprochen hat nach dem Ausstieg aus der Serie, erwähnt sie dann nochmal, also sie referenziert hier auf ein Interview und dann sagt sie weiter, ich habe Robert Bertram mehrere Male auf Conventions erlebt, diesen stillen Mann, der eigentlich wirklich wenig mit Science Fiction anfangen kann und der sehr unter seiner Nicht-Charakterentwicklung gelitten hat. Andererseits, also nicht unter seiner, sondern unter der von seiner Figur Chakotay, möchte ich hier hinzufügen.
Wahrscheinlich.
Ja, also würde ich jetzt vermuten.
Weiß nicht genau.
Ja, genau. Andererseits hat er auch wenig dazu beigetragen. Insofern habe ich mich in der Folge wohlgefühlt, weil ich es irgendwie als Robin Beltram Heldenreise gelesen habe. Die Begeisterung der anderen hat ihn irgendwie mitgerissen. Nun darf er sich doch noch mal ein wenig entwickeln und ist eben doch wieder dabei. Ja, das Geld hat sicherlich auch eine Rolle gespielt, aber mir hat dieser Gedanke geholfen, wieder in Prodigy reinzukommen. Insofern mochte ich die Folge sehr. Also quasi so ein bisschen Redemption für Chakotay, aber auch für Robert Beltram.
Ja, finde ich einen schönen Gedanken eigentlich, aber ich weiß nicht. Ich habe irgendwie im Hinterkopf, ich will aber jetzt überhaupt nicht mehr tief einsteigen und ich will es vielleicht auch gar nicht mehr wissen, dass Robert Beltram nicht immer so völlig unproblematisch war in seinem Verhalten so.
Ja, ich habe da auch irgendwas im Hinterkopf, aber ich weiß leider auch nicht mehr warum, deswegen, ja.
Genau. Deswegen ignorieren wir das einfach und sagen, es ist schön, dass er hier seine Redemption bekommen hat.
So, und ja auch eine ganze Menge Screen Time. Es hört ja auch gar nicht auf. Es hört nicht mehr auf. Ja. Das waren die Gedanken von der Bisserwässerin. Noch ein paar Gedanken von René, die ein bisschen schmutziger sind. Er schreibt, hallo zusammen. Wie schreibe ich jetzt meine Gedanken, für deren Blitzesschnelle, mit denen sie mir in den Kopf geschossen kam, ich wirklich nix kann, auf, ohne als fieser Schwerenöter zu gelten? Ach, ich mach's ganz direkt.
Ja, finde ich gut.
Ja, wir wollen auch nicht urteilen hinterher. Nein. Ich musste sehr stark an die Folge.
We listen and we don't judge.
So. Ich musste sehr stark an die Folge Resolutions denken, der Chakotay mit Janeway ohne große Hoffnung auf Rettung auf New Earth festhängt und doch ganz glücklich mit der Situation war. Er baut ein Pressspanhäuschen und für Kate eine Badewanne. Und man könnte meinen, in dem Moment, wo die Kamera nicht dabei ist, läuft so einiges. Und es gewittert auch öfter mal. Sehr fies und heimlich. Und nochmal, er arrangiert sich total mit dieser Situation. Und jetzt hängt er da schon seit 10 Jahren mit Holo Janeway ab. Er hat sich mit der Situation arrangiert. Es gewittert ganz fies. Holo Janeway ist eine empathische Kate. Ob er da mal nicht auf den Gedanken kam, die letzten Parameter des Hologramms anzupassen? Und jetzt sag ich nicht mehr. Was? Und jetzt sag ich nicht, ihr versteht nicht, worauf ich hinaus will. So, ich gehe jetzt das Gehirn mit Kernseife aus. Waschen Grüße an alle.
Du Schwein!
Aber das wäre natürlich, also ich fand, ich musste auch so ein bisschen, ne, ich weiß gar nicht, ob wir darüber gesprochen haben, aber mir war diese Folge auch noch so ein bisschen im Hinterkopf, ne, dieses Gestrandetsein-Ding, aber nicht in die Richtung wie René, aber ich meine, wenn man die Richtung von René mal mitnehmen will, dann könnte das natürlich noch ein Grund mehr sein, warum Chakotay am Anfang so grummelig gewesen ist, weil sie da so ein bisschen sein Paradise mit Janeway kaputt machen.
Meinst du, das fehlt noch im Star Trek Oeuvre, wenn jetzt so alle möglichen Serien irgendwie da kommen, dass wir irgendwann noch so eine Pornoserie mit Hologrammen bekommen irgendwann?
Ja, ChatGPT bekommt jetzt hier, hast du das gelesen? Bekommt jetzt hier Adult Content?
Ja.
Ich glaube mal, wenn wir so weit sind, ja,
wenn wir so weit sind, Internet ist vor Porn, das war immer völlig klar.
Ja, aber ChatGPT hat eine ganz weiße, reine Seele.
Ja. Aber Erotik ist ja auch nichts Falsches.
Nee, natürlich nicht. Auch wenn du ChatGPT jetzt danach fragst, ChatGPT vehement beschreitet, irgendwas damit zu tun zu haben. Das ist gar nicht ganz geil. Ich weiß nicht, wo du diese Informationen her hast, aber das klingt überhaupt gar nicht nach mir. Okay, well.
Ich find's süß irgendwie. Internet ist for Porn. Das war immer schon so. Und wir müssen jetzt nicht so tun, als wäre das eine völlig neue Entwicklung.
Ich glaube, es ist auch wahrscheinlich nach wie vor auch mit Abstand die Industrie, die am meisten Geld aus diesem Internet herauszieht.
Ja, kann man damit noch Geld verdienen? Ich weiß
nicht. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Also, wäre jetzt meine Vermutung. Ja, ich glaube schon, dass man bestimmt noch Geld mit verdienen, oder?
Ich habe keine Ahnung.
Wer ist von euch in der Internet-Porn-Branche? Wir sind gespannt.
Schreibt es in die Kommentare.
Gott,
was wird da drin passieren? Bin sehr, sehr gespannt.
Ach ja. So. Björn schreibt, Antimaterie und Bananen. Hallo. Erstmal freue ich mich, dass ihr mit Prodigy weitermacht. Dann wollte ich nur anmerken, dass die Aussage Antimaterie auf natürliche Weise entsteht, Fiction ist nicht so ganz richtig. Das. Ich habe irgendwo ein Das vergessen, oder? Googelt einfach mal Antimaterie aus Bananen. Spoiler, habe ich nicht gemacht. Weißt du, worauf er hinaus will, der Björn?
Ja, ich habe da mal irgendwann was gelesen. Moment.
Soll ich es mal googeln? Oh Gott, ich bin wieder an einem Apple-Rechner.
Bananen enthalten das radioaktive Kaliumisotop Kalium-40, das spontan zerfällt und dabei etwa alle 75 Minuten ein Positron freisetzt, das Antiteilchen des Elektrons. Das ist eine natürliche Form von Antimaterie, die jedoch so gering ist, dass sie für den Menschen völlig ungefährlich ist. Es ist nicht nötig, sich Sorgen über die Sicherheit von Bananen zu machen. Man müsste Tausende von Bananen essen, um eine signifikante Strahlendosis zu erhalten, was die schädliche Wirkung von überschüssigem Kalium übersteigt.
Okay. Ich wusste nicht, kann man dann, wenn man sehr viele Bananen übereinander legt auf einen Haufen, könnte dann ein schwarzes Loch entstehen?
Nein.
Nein.
Es würde ja eher eine Materie-Antimaterie-Reaktion sofort in der Banane entstehen, aber da es nur ein Teilchen ist, das dann irgendwie alle 75 Minuten freigesetzt wird, was soll denn da drin passieren?
Ja, okay, ich verstehe schon. Wir gehen zur nächsten Folge unseres gemütlichen Zweiteilers und danken Björn für diesen Hinweis.
Ja, vielen Dank.
Es gab so ein bisschen Diskussion darüber, ob es jetzt sinnvoll ist, dass wir vorproduzieren. Du hast es ja eben schon angedeutet. Und wie frech es eben ist, dass wir das Feedback einfach so rauslassen. Ging so hin und her zwischen Verständnis und völliger Fassungslosigkeit. Also ihr habt ja mitbekommen, wir sind im Urlaub gewesen. Das habt ihr dadurch möglich gemacht. Also nur um noch mal ein bisschen. Also
vielen Dank
oder
euch.
Danke, dass ihr so tolerant seid. Wir kurzfristig. Jetzt könnte jemand sagen, ihr fahrt aber oft in Urlaub, aber wir arbeiten ja auch viel zu viel beide und das ist so ein bisschen der Ausgleich, ne? Und wir haben es diesmal zumindest hinbekommen, dass niemand in unserem Urlaub irgendwie in unter Decken oder sowas noch eben schnell einen Star Trek Podcast aufnehmen durfte.
Ich hatte auch wirklich überhaupt keine Star Trek, ich hatte noch nicht mal einen Laptop mit. Das ist mir noch nie passiert,
ja,
dass ich keinen Laptop in dem Urlaub hatte. Aber ich habe wirklich gar nicht gearbeitet im Urlaub.
Ich nur auf der Hinreise. Ich habe tatsächlich auf der Hinreise alles abgeschlossen, was noch zu erledigen gewesen ist. Und dann habe ich den Laptop nur noch einmal am Sonntag aufgemacht für eine Mausfolge.
Oh, schön. Finde ich gut. Für eine Mausfolge darfst du es machen.
Ne? Finde ich auch. Defton hat Feedback zu Beverly. Wir erinnern uns, wir sind in Folge 2, da taucht er am Anfang
Beverly
auf. Ich fand es schön und sinnvoll, dass das kurze Gespräch mit Beverly stattfand. Ich hatte mich allerdings gefragt, ob das überhaupt sein kann, dass sie überhaupt erreichbar war. Ich hatte vermutet, dass sie zu dem Zeitpunkt schon schwanger sein müsste und untergetaucht war, auch weil sie so krass weiße Haare hatte und durchaus fast älter wirkte als in Picard Staffel 3.
Wenn ich mir Expediers angucke, war die schon 10 Jahre davor schwanger, habe ich gesagt.
Vielleicht war sie auch 10 Jahre schwanger.
Möglich.
Vielleicht haben sie hier auch ein bisschen die Zeit gebogen. Oder Jack Crusher ist doch viel jünger, als er aussieht. Noch viel jünger, als er aussieht.
Möglich. Weiß keiner.
Erkannt habe ich es auch gar nicht, nur an der Stimme. Again, wenn es so kurz nach Nemesis war, hätten ihre Haare nicht orange sein müssen.
Ja, stimmt. Nemesis war nie orange.
Aber trotz dieser Unstimmigkeiten als alter TNG-Fan fand ich diese Szene trotzdem toll. Und
ich auch. Ich fand sie auch toll, aber ich habe sie trotzdem nicht erkannt. Und ich bin kein dezidierter TNG-Fan. Du?
Ich hörte davon, dass man mich so betitelt. Ich kann
weltweit bekannt dafür.
Ja, absolut. Ich kann kurz noch das passende Feedback von Judith aka BGS anhängen. Hey, ich hänge mit dem Nachhören noch etwas hinterher, bin aber noch dabei. Ich find's schön. Vielleicht könnt ihr alle mal kurz ein Lebenszeichen geben, wenn ihr dabei seid in irgendeiner Form, dann können wir mal durchzählen. Vorab nur so viel. Bei den vor der Serie bekannten Charakteren ist mir rein optisch Folgendes aufgefallen. Janeway fand ich am ähnlichsten getroffen. Danach folgt der Doc. Dann Wesley war meiner Meinung nach noch so halbwegs erkennbar. Dann Chakotay. Ohne Tattoo für mich keine Ähnlichkeit zum Original. Und zum Schluss Beverly. Für mich keine Ähnlichkeit, aber die Frisur fand ich super. So nahm für mich die optische Ähnlichkeit mit jedem neu auftretenden Charakter ab. Dann gab es noch ein bisschen Diskussion darüber, ob jetzt Chakotay oder Wesley zuerst aufgetaucht ist, aber lassen wir das mal dahingestellt sein. Ich finde, da hat sie auf jeden Fall einen Punkt. Mal gucken, wer als nächstes kommt, da braucht man dann wahrscheinlich Untertitel oder so.
Finde auch, dass sie einen Punkt hat. Ich würde aber sagen, dass Chakotay besser erkennbar ist als Wesley.
Also ja, für dich. Aber nur wegen des Tattoos, oder?
Nee, ich finde auch allgemein, ich habe da so Chakotay-Vibes.
Du fühlst da was.
Ja, obwohl, sie ist mir grundsätzlich ein bisschen sympathischer als der Original Chakotay, aber grundsätzlich, also, ja, weiß ich nicht.
Wenn wir schon bei Chakotay sind, können wir noch gerade kurz darauf aufmerksam machen, dass Defton sich stark macht für eine Maquis-Sonderfolge. Da hatten wir ja mal irgendwie, also nicht direkt, aber wir haben mal irgendwie, glaube ich, mutig gesagt, wir könnten uns ja die Maquis irgendwann mal ein bisschen genauer angucken, ne? Und sie schlägt auch gleich die passenden Folgenbesprechungen vor. Ich habe mir das mal gecopy-pastet, dann braucht man nicht mehr viel vorbereiten. Und wenn euch das interessiert, hat sie nochmal die vier wichtigsten Maquis-Folgen, oder ich glaube, es sind die vier Maquis-Folgen rausgesucht, steht bei uns im Blog auf discoverypanel.de.
Hervorragend, ja, wir können das machen nach Starfleet Academy.
So. Und noch zuletzt nochmal ein Deftone-Kommentar, ein Medientipp mit dem Zusatz, dass ihr das Segelraumschiff total gut gefallen hat. Und mit der Frage, wie realistisch das alles ist, Klammer auf, etwas an den Haaren herbeigezogen, gibt's hier noch den Medientipp, und zwar den Zeit-Podcast Alles gesagt, der sich ja dadurch auszeichnet, dass die Menschen ein Codewort bekommen und so lange weiterreden, bis sie dieses Codewort sagen, was sehr kurz oder auch sehr, sehr lang dauern kann. Mhm. Und in dieser Ausgabe geht es um Matthias Maurer, der einer unserer Astronauten ist, also ESA-Astronaut. Mhm. Und ein wirklich sehr, sehr langes, aber sehr interessantes Gespräch mit Matthias Maurer. Schreibt Defton absolute Hörempfehlung. Das wäre dann unser Medientipp für diese Woche, ohne dass ich ihn selber gehört habe. Aber ich bin auf jeden Fall hooked.
Ja, also gute Folge. Hat mir ja gut gefallen.
Hast du auch gehört?
Im Sommer habe ich die gehört, genau. Also die, das war eine wirklich tolle Folge. Mhm.
Dann kann ich nur sagen an dieser Stelle vielen Dank fürs Feedback. Und vielleicht kann ich an dieser Stelle auch direkt anführen, vielen Dank an Seliko. Ich hoffe, man spricht dich so aus, für deine Spende, die bei uns eingegangen ist. Und vielleicht an der Stelle auch mal vielen Dank an Sarginta, Christoph und Jörn, die vor kurzem sich zu unseren Patreon-FollowerInnen, UnterstützerInnen hinzugesellt haben. Welcome to the Club. Danke an euch alle, die ihr uns unterstützt, in irgendeiner Form, welcher auch immer. Mit Geld geht das natürlich, aber das geht auch, indem ihr einfach diesen Podcast hört und vor allen Dingen, wenn ihr ganz vielen anderen Menschen noch davon erzählt, dass es uns gibt. Das ist auch ganz, ganz hervorragend. Und dann freuen wir uns.
Und wenn ihr uns Pakete schickt. Die kommen jetzt auch bald wieder an.
Die kommen jetzt auch bald wieder an, genau. Und da, offensichtlich ist der Post, kennen wir irgendwie die Postboten noch nicht gut genug, weil es gibt zumindest einen Briefkasten, aber wie das bei einem Ladenlokal, das ist ein Ladenlokal, üblich ist, gibt es keine Klingel. Das war wohl Irritationszweck. Wir werden jetzt dezidierte Hinweise auslegen, wie man uns finden kann.
Genau, finde ich ganz hervorragend. So, ich finde es gut, dass wir jetzt mal. Entschuldigung, weil ich so einen Husten hatte.
Ja.
Der zieht nach und jetzt muss ich mich zwischendurch immer wieder so ein bisschen räuspern, damit es irgendwie, damit es gut flutscht.
Das ist schön, dass du das so bildhaft beschrieben hast. Wir flutschen gerne alle mit dir.
Vielen Dank, das freut mich sehr. Wir nach diesem ausschweifenden Feedback-Blog, den hat es aber auch gebraucht, finde ich, nachdem wir jetzt zwei Folgen eben kein Feedback hatten.
Absolut.
Also eine Folge eigentlich, ne? So.
Eigentlich eine Folge, genau. Also ja. Jetzt, ja, aber ein bisschen was muss man jetzt aufholen, genau.
Genau. Können wir jetzt quasi in A Tribble Called Quest, Planet der Tribbles, einsteigen? Oder
ja.
Ein Tribble, der Bribble heißt, oder wie die da genannt wird. So.
Warte, ich muss nochmal zurückblättern. Wo ist sie denn hin? Also, da. Ein Tribble namens Bribble.
Schön. Ich würde mich lieber mit dem englischen Titel beschäftigen, A Tribble Called Quest. Ich habe mir da mal so, ich habe ein bisschen reingehört in die Band, Tribe Called Quest, ne? Die hier Vorlage war.
Ja, da kennt man wahrscheinlich auch Songs von 80s Partys, oder?
Ich kannte keine, aber es ist eine ganz spannende Art von Hip-Hop und ich mag nicht jeden Hip-Hop, aber das ist so ein bisschen Jazz-Hip-Hop irgendwie.
Ah, warte mal. Dann kann es sein, dass ich die tatsächlich irgendwann mal entdeckt habe. Kennst du das, dass, es gibt, wie geht ja wenig in mein Hirn rein, das wisst ihr, und bei mir gehen Künstlerinnen, bei mir gehen Künstlerinnen und Bandnamen nicht mehr so richtig gut rein, die, so in den letzten, weiß ich nicht, 10 Jahren dazugekommen sind, und jetzt erinnert mich das an was ich möglich, nee, aber doch nicht, nein, es ist falsch, weitermachen.
Also, das war im Grunde so ein Jazz-Seminar des Hip-Hop, könnte man sagen.
Ja.
Also mit Sneakers statt Saxophon. Aber im Endeffekt, also das Ende der 80er Jahre, so genauer gesagt 85, da tun sich dann 4 Typen aus Queens zusammen, nämlich Q-Tip, Five Dog, Ali Shashid Muhammad und Jerobi White. Mhm. So, finde ich auf jeden Fall schon mal alles sehr, sehr hip-hoppige Namen. So. Und die.
Ach, ja. Ja.
Sie mischen dann Rap mit alten Jazz-Samples und machen so Laidback-Beats und Texte, die eben nicht nur so um Geld und Autos gehen, sondern eben auch so Identität, Freundschaft, gutes Essen und so weiter. Ne?
Ja.
Das erste Album ist Instinctive Travels and the Path of Rhythm. ist wirklich so laid back. Es klingt irgendwie wie ein Spaziergang mit Kopfnicken. So. Also es ist richtig, macht richtig Spaß. Und dann gibt es ein Album, das heißt The Low End Theory. Da kamen mir einige Songs auch bekannt vor, aber ich hab's, keine Ahnung. Ist aber wirklich, wirklich clever, klingt gut, ist sehr unaufgeregt, was mich bei Hip-Hop öfter mal ärgert, wenn es so fürchterlich aufgeregt ist.
Aber es klingt so, als würde es mir gut gefallen, weil so laid-back, so ein bisschen Jazzy-Hip-Hop finde ich richtig gut.
Ja, also ich glaube, es wäre was für dich. Solltest du mal aufschreiben mit Tribe Called Quest, hör dir das mal ein bisschen an. Die Jungs haben sich so ein paar Mal gestritten, haben sich dann getrennt, wieder zusammengekommen. Dann ist Five Dog ist gestorben, 2016.
Ja.
Und da haben sie ihr letztes Album gemacht, 2016. Also sie sind immer wieder so ein bisschen aktiv gewesen. Eigentlich hatten sie sich, glaube ich, schon 1995 getrennt, aber sie sind dann irgendwie auch in diesem Jahrtausend immer wieder aktiv gewesen. Ja, mit wenig Drama, mit viel Stil und mit wirklich intelligenten Texten. Also ich glaube, das wäre was für dich. Ja.
Es klingt doch hervorragend. Okay, ist notiert. Danke.
Hervorragend. Ja, also das zum Titel.
Aber und ist irgendwie übermittelt, wie der Titel dann entstanden ist? Also gibt es da irgendeinen Fan in der Band?
Wahrscheinlich.
Der Band irgendwie oder was auch immer? Oder gibt's also es weiß man nicht.
Nee, also ich glaube, sie wollten einfach, sie haben einfach ein Wortspiel gesucht und haben irgendwas gesucht, ja, was können wir denn mit Tribe machen? Dann haben sie, A Tribe Called Quest. Ja, dann nehmen wir die doch. A Tribe Called Quest, finde ich super.
Geil. Ja, ziemlich verrückt. Okay. Ja, dann könnten wir doch in das Team hinter der Folge einsteigen, oder?
Ja, Sebastian, das ist ja was Besonderes. Willst du mir nicht mal was über das Team hinter der Folge erzählen?
Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Man muss ja auch immer irgendwie sich beweglich zeigen, ne? Und ja, man wächst ja auch mit seinen Aufgaben. Und ich
absolut.
Ich habe auch gleich einen Fehler gemacht bei der Vorbereitung auf diesen spontanen Akt hier, ne? Und habe eben festgestellt irgendwann, dass ich die falsche Drehbuchperson vorbereitet habe.
Oha.
Das heißt, ich muss es nächste Woche nochmal machen, weil ich jetzt schon ganz viel über Aaron McNamara weiß, über die wir ja auch schon das ein oder andere Mal geredet haben.
Aaron McNamara macht die nächste Folge?
Ja.
Dr. Aaron? Okay.
Dr. Aaron. Crazy. Und wir reden aber in dieser Folge nicht über sie. Oder ich meine, wir können auch trotzdem, ich könnte dir jetzt ein bisschen was erzählen, wir können trotzdem über sie reden.
Nee, bitte mach das nächste Woche.
Ja, wir sprechen jetzt über Keith Sweet, den Zweiten.
Richtig.
Keith Sweet the Second, könnte man auch sagen.
Ja.
Über den geht es gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen, weil er noch ziemlich jung zu Prodigy dazugekommen ist. Also was man über ihn sagen kann, ist, dass er in Minnesota, also da, wo es kalt und ungemütlich ist und grau und wo Beverly Hills 90210 gespielt hat, studiert hat, nämlich Film, Kommunikation, Englisch, Theater und Wirtschaft. Das ist eine ganze Menge. Und was ich noch einigermaßen bemerkenswert finde, ist, dass er bei J.J. Abrams Produktionsfirma Bad Robot, die mit dem schönen Jingle-Logo am Ende, wenn man durchhält bis zum Ende, ein Praktikum gemacht hat und mitgearbeitet hat am Netflix-Film The Cloverfield Paradox, was mir nichts gesagt hat. Ich habe da mal nach gegoogelt. Es ist offensichtlich ein Science-Fiction-Film und hat irgendwas mit einem Franchise zu tun, das mir nichts sagt. Sagt dir das was?
Ja, Cloverfield, ja. Genau. Ja. Ja. Im Cloverfield-Franchise gibt es einen ganz, ganz großartigen Film mit habe ich vergessen, Brie Larson, glaube ich.
Ja.
Auf jeden Fall spielt jetzt dieser Film rein in einem Bunker. Das ist okay. ganz hervorragender Film. Okay. Also Cloverfield sind so Monster.
Ja.
Aber dieser eine Film, der hat wirklich kaum was mit diesen Monstern zu tun. Das ist wirklich
Also ich hab so den einen oder anderen Kommentar gelesen, möchte euch einen aus Reddit mitgeben. The Cloverfield Paradox ist eins der schlechtesten Beispiele dafür, wie ein Franchise-Film den Faden verliert. Es ist ein seltsam, lustiger, fast unsinnig beschissener Science-Fiction-Horror, der absolut unsinniges Science-Fiction-Zeug umschreibt. Okay, ja, also ich glaube, das
Ja, aber 10 Cloverfield Lane, den musst du gucken. Es ist nicht Brie Larson, es ist Mary Elizabeth Winstead und John Goodman.
Oh, John Goodman.
Es ist wirklich ein großartiger Film. 10 Cloverfield Lane ist ein großartiger Film. Vor allen Dingen, weil er möglichst wenig mit Cloverfield zu tun hat.
Okay, also ob ihn das jetzt in irgendeiner Art auszeichnet, dass er damals mit diesem Film mitgearbeitet hat, weiß ich nicht so ganz genau. Offensichtlich hat er sich zumindest schon mal ein bisschen Erfahrung holen können und mit J.J. Abrams ja schon mal Kontakt zu jemandem, der auch mal Kontakt zu Star Trek hatte. Und anschließend ist er dann ins Writers-Team von Prodigy reingekommen und zwar mit gerade mal 23 Jahren, deswegen auch der jüngste Autor, der jemals an einer Star Trek-Produktion beteiligt gewesen ist.
Ui, ja.
Ja, und hat da tatsächlich doch die ein oder andere Folge schon gemacht, über die wir bisher auch schon gesprochen haben. Er wird auch noch, also er wird uns wieder begegnen. Das ist also alles nicht umsonst gewesen, was ich mir hier erarbeitet habe. Aber er hat zum Beispiel auch schon das Drehbuch geschrieben von Temporal Mechanics 101, was wir ja wohlwollend besprochen haben. Und ja, wie gesagt, er wird uns auch in Zukunft wieder begegnen.
If there in beauty no truth, hat er auch geschrieben.
Ach, guck mal einer an. Was er danach gemacht hat, ist nicht so krass dokumentiert. Also er hat an einem Kurzfilm mitgearbeitet und ja, macht bestimmt jetzt noch ganz viele tolle andere Dinge, von denen ich aber nichts weiß.
Ja, und auf der Seite seiner Universität ist ein schönes Longread über ihn.
Ein Longread?
Ja, also ein sehr, sehr langes Porträt tatsächlich auf der St. John's Universität, University-Seite.
Hast du dir das mal durchgelesen?
Ja, das habe ich mir durchgelesen. Ja. Da steht drauf, was er so gemacht hat, unter anderem das Praktikum bei J.J. Abrams. Ich werde das nicht alles wiederholen. Dass all das, was du gerade gesagt hast, steht in diesem Longread.
Ja, genau. Das ist schön. Das heißt, all das hast du auch schon mal erzählt. Das ist doch schön, dass ich das nochmal ergoogeln konnte hier.
Ja. Ist auch lang her.
Ist lang her. Sean Bishop ist der Regisseur dieser Folge, gehört zu den Regisseuren der zweiten Staffel. Hat auch schon hier das Rennen gemacht, zusammen mit Sung Shin, der ja auch einer der Stammregisseure der zweiten Staffel ist und die Aasfresser Teil 2. Und wird uns auch noch das ein oder andere Mal über den Weg laufen, auf dem Weg ins Finale. Also zweimal, wenn ich mich richtig erinnere. Und Bishop ist ein Multitalent, könnte man sagen. Also der macht eine ganze Menge Sachen. Storyboard-Artist, der ist ja eben Drehbuchautor unter anderem auch. Er ist Synchronsprecher, ist aber eben auch Regisseur und war schon bei sehr großen Namen unterwegs. Also er ist mit DreamWorks Animation gestartet, war da fast 10 Jahre lang irgendwie unterwegs, hat diverse Shrek-Filme mitverantwortet, war Madagaskar, habe ich heute noch den zweiten Teil geguckt. Hast du die Madagaskar-Serie geguckt?
Nee, weder die Serie noch die Filme.
Also ich meine die Filmserie. Gibt's eine Serie? Eine Serie? Weiß ich nicht.
Doch, die Pinguine, meine ich, gibt's da nicht eine Serie drüber, die Pinguine von Madagaskar?
Das könnte, oder so? Ach so, das kann natürlich, aber das ist
eine. Und es gibt nicht noch eine zweite Serie, die King Julian heißt? Über diese Lemminge auf dieser Insel?
Lemuren.
Ja, meine ich doch.
Irgendwas mit Le.
Le.
Es ist alles möglich. Ich habe gemerkt, wie alt dieser Film ist, nachdem ich festgestellt habe, dass die Pinguine von den Fantastischen Vier gesprochen worden sind.
Oh Gott. Tote Natur. Nee, Entschuldigung. Ist ein bisschen zu früh.
Die waren jetzt hier im Sommer, waren die noch in Köln und haben Open Air gespielt.
Also Tour.
Auf der Galopprennbahn.
Galopp. Auf der Galopprennbahn. Galopprennbahn ist ein geiles Wort. Galopprennbahn.
Es ist eine schöne Location, wirklich.
Ich find aber besser, dass man die Galopprennbahn als Trabrennbahn, weil eigentlich traben die Pferde ja nicht, die machen ja eher Galopp.
Ja.
Finde ich super. Heißt also es ist keine Trabrennbahn, es ist eine Galopprennbahn.
Heißt doch Galopprennbahn, oder?
Keine Ahnung, ich hätte es jetzt immer Pferderennbahn genannt, aber ich find's gut. Galopprennbahn.
B-Movie.
Galopp, los geht's.
Monsters und Aliens und so weiter und so fort. 2022 hat er alles gemacht, genau.
Ja.
2022 ist er dann zu Nickelodeon Animation gewechselt und ist dann so mit Prodigy in Kontakt gekommen, weil die ja, wie eben irgendwann schon mal angedeutet, auch mitgemischt haben bei Prodigy. Ich weiß immer noch nicht so ganz genau, wie jetzt eigentlich, wer da in wessen Auftrag was gemacht hat, aber offensichtlich haben die da ja auch tatkräftig mit animiert.
Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass die mit animiert haben.
Meinst du nicht?
Nee, ich glaube, dass die einfach mit vermarktet haben.
Aber wenn Sean Bishop bei Nickelodeon Animation war, dann ist er einfach nur darüber gewechselt und hat gesagt, ich mach mal, regiere hier mal eine Folge.
Oder aber er war ja auch bei DreamWorks. Also Sean Bishop hat sehr, sehr viel gemacht. Ja,
er hat sehr
viel. Er hat auch viel Fernsehen schon gemacht. Scooby-Doo, Guess Who, The Legend of Tarzan. Also der hat wirklich sehr, sehr viel gemacht.
Und kann offensichtlich auch sehr, sehr viel.
Ja, absolut.
Das wären die
und
Beteiligten.
Und würde noch zwei Folgen machen.
Würde noch zwei Folgen machen, genau. Und das wären die Beteiligten oder Verantwortlichen für diese nun zu besprechende Folge.
Ja,
bist du hervorragend. Zufrieden?
Dann gehen wir noch in.
Bist du zufrieden?
Ich bin total zufrieden mit dir. Ich finde das ganz gut, ja. Dass du jetzt auch so ein bisschen Bescheid weißt über die Leute, die diese Folge geschrieben haben. Das hat einen ganz anderen Vibe jetzt plötzlich auch für, für dich. So.
Ja, für mich vor allem, ja.
Also, okay, wir gehen jetzt mal in diese Folge rein, ja?
Bitte.
Rock-Tuck hält uns sofort zum Anfang dieser Folge eine kleine Astrophysik-Vorlesung, als hätte sie heimlich Carl Sagan verschluckt. Sterne entstehen normalerweise aus kollabierenden Gaswolken. Und Sebastian, weil ich weiß, dass du dir das dann besser merken kannst, habe ich es für dich auch nochmal zusammengefasst. Wie entsteht so ein Stern?
Das ist hervorragend. Ja? Da kann ich auch sofort andocken und auch an das, was ich eben erzählt habe, was euch vielleicht entgangen ist, wenn ihr nur die Kapitelmarken hier beachtet. Nämlich, dass ich im Naturkundemuseum in Berlin war und da gibt es so eine kleine Installation, wo man sich im Flur auf den Boden legen kann. Und dann wird oben an der Wand und man ist umrundet von den Planeten unseres Sonnensystems, wird oben an der Decke quasi in so einem runden Kreis mal eben kurz die Entstehung des Universums skizziert.
Ui.
Und das sind so 8 Minuten, die einfach nur Kopfschmerzen machen. Du liegst so auf dem Rücken, starrst an die Decke und kommst dir wortwörtlich sehr, sehr klein und immer kleiner vor und immer kleiner. Und man schrumpft so auf diesem Boden dieses Naturkundemuseums auf Mikrobenform zusammen. Es ist wirklich, es war eine sehr interessante Erfahrung. Unter anderem wurde da auch dann kurz erwähnt, wie das Universum entstanden ist. Und dann hat das ja auch was mit Sternen zu tun und so weiter.
Absolut, das ist sehr, sehr ähnlich. Aber grundsätzlich muss ich ja sagen, es gibt ja zwei Reaktionen, die man auf so eine Installation auszeigen kann.
Ja.
Entweder fühlst du dich sehr, sehr klein. Oder, das ist ja eine Geschichte aus dem Anhalter durch die Galaxis, wie Zaffox Bibelbrox, du fühlst dich wie der Mittelpunkt des Universums.
Ja.
Weil du bist ja dann gerade in dem Moment der Mittelpunkt des Universums, wenn rund um dich herum gerade das Universum entsteht.
Das stimmt natürlich, das kann man so sehen. Auf der anderen Seite muss man schon auch sagen, dass, also wenn man sich vorher damit auseinandergesetzt hat, wie lange Dinosaurier auf dieser Erde überlebt haben, sich dann anguckt, wie kurz diese Menschen gerade auf diesem Planeten unterwegs sind und wie viel sie schon davon kaputt gemacht haben und sich dann noch anschaut, wie krass groß dieses Universum ist, dann kann man sehr schnell auf die Idee kommen, dass die menschliche Existenz und schon gar die eigene so überhaupt gar keine, nicht, dass ich denke, dass meine Existenz irgendeine Bedeutung hat, aber spätestens dann ist klar, es ist scheißegal, es ist alles scheißegal.
Oder du denkst darüber nach, dass Dinosaurier mehrere Millionen Jahre auf diesem Planeten gelebt haben, nur damit du jetzt mit deinem Diesel rumfahren kannst und alte Dinosaurierknochen verbrennen kannst dabei.
Ich habe noch nie einen Diesel gefahren, das möchte ich an dieser Stelle mal erwähnen. Nicht, dass es irgendwas besser oder schlechter macht, aber ich habe noch nie einen Diesel gefahren.
Die Story funktioniert exakt genauso mit Benziner.
Gut.
So, ich habe jetzt versucht, mit möglichst wenig Worten dir versucht zu erklären.
Hast du nicht. Zu erklären. Du musst es noch machen.
Ich mache das jetzt gleich.
Das wären sonst sehr wenig Worte gewesen.
Mit möglichst wenig Worten erklären, wieso Sterne entstehen. Ja?
Ja.
Pass auf.
Ich passe.
Gas.
Ja.
Staub.
Ach, so wenig Worte.
Gravitation.
Ich sehe jetzt so Sesamstraßenfiguren, die so Schilder hochhalten.
Richtig, genau. Gas. Staub, Gravitation. Eine Molekülwolke zieht sich zusammen. So. Ganz langsam über Jahrmillionen.
Ja.
In der Mitte Dichte, Druck, Temperatur.
Dichte kenne ich.
So. Je dichter das Zentrum, desto stärker die Schwerkraft, desto heißer das Innere. Wasserstoff beginnt zu verschmelzen, Protonenpaare tanzen, Fusion.
Ja.
Helium entsteht. Energie schießt raus. Strahlung will nach draußen. Gravitation drückt nach drin. Gleichgewicht. Eine Sonne ist geboren.
Easy. Easy peasy. Hast du schon gemacht. Vielen Dank.
Leuchtet, brennt, lebt. Solange genug Wasserstoff da ist, bleibt sie auch stabil. Danach Chaos, Vergrößerung, Tod.
Ja, auch das steht uns ja allen bevor. Also uns vor allen Dingen nicht mehr. Aber auch das finde ich tatsächlich sehr, sehr beruhigend. Ne? Dass einfach alles hochgehen wird.
Tja, oh, genau, wir werden das nicht erleben, aber Keith Richards, der wird es erleben.
Der wird es erleben. Solange nur Wasserstoff da ist, glaube ich, der lebt auch davon.
Richtig. So. So, das ist der normale Vorgang. Aber die Protostar braucht kein normal, sie braucht ein perfektes Kunststück, nämlich eine eigens gezüchtete Sonne, gespeist aus einem seltenen Mineral namens Bosonit.
Ja.
Ohne das bliebe nämlich die Rückkehr zu Voyager A ein schöner Traum im Subraum. Was denkst du? Wissenschaft? Was? Bosonit?
Bosonit? Bosonit, Boso, Bosonen, Boso, ja, gibt es.
Nein, Bosonit gibt's nicht. Zumindest nicht außerhalb von Star Trek. Das Zeug ist reines Technobabble. Also das ist ein fiktives Mineral. Im Prodigy-Universum eben exotischer Materieträger mit stabilisierenden Eigenschaften für den Protostar-Antrieb. Also so ein Premium-Substrat für selbstgebaute Ministerne, könnte man sagen. Der Name ist aber, du hast völlig recht, der Name spielt wahrscheinlich auf die Bosonen an. Und das sind echte Teilchen. Ne? Das sind in der Physik die Kräfte, also das sind so Teilchen, die Kräfte übertragen. Also Photonen zum Beispiel für Licht oder Gluonen für die starke Kernkraft und so weiter. Und dann denkt man einfach, okay, wir haben Bosonen, dann hängen wir doch ein It am Ende dran. Dann klingt das nach einem Mineral. Perfekt. Ja. So. Pseudowissenschaftliches Wundererz. So, Bosonit.
Ich hätte es eigentlich auch wissen müssen, weil ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, aber ich bin letzte Woche in einem Naturkundemuseum gewesen.
Ja, und da hast du gar nichts von Bosonit gelesen.
Genau, habe ich gar nichts von Bosonit gelesen. Das kann ja eigentlich nicht sein. Ist tatsächlich, es gibt einen Raum, in dem alle Elemente unseres Periodensystems sichtbar in Kristallen, Mineralien, also in Mineralienform zu sehen sind. Was ich,
das ist nicht gut. Einige sind sehr radioaktiv.
Ja, und höchst giftig. Aber also auch so Sachen wie, weiß ich nicht, Quecksilber und so ein Krams. Aber es war hinter Glas. Also ich würde jetzt mal vermuten, dass ich jetzt nicht einen Arzt aufsuchen muss. Oder eine Ärzte.
War in Berlin, oder?
War in Berlin.
Da kann ja nichts passieren.
Da kann nichts passieren. Zeit weg.
Gut.
Ja.
So, Hologram Janeway hat jetzt ein M-Klasse-Paradies gefunden, zumindest auf dem Papier. Denn es ist ein Ort voller Bosonit und laut Sensoren völlig unbewohnt. Also runter mit dem Team. Hervorragend.
Yeah.
Und das geht dann auch alles total schnell. Die Crew materialisiert auf einer kargen Welt, die aussieht, als hätte jemand das Farbspektrum auf grau gestellt. Wir sehen keine Tiere, keinen Wind, keinen Rhythmus. Chakoti, der hat ja so eine innere Stimme, die meist so ein bisschen wie ein spiritueller Wetterbericht ist. Der spürt sofort, hier stimmt irgendwas nicht. Die Natur ist außer Balance. Aber trotzdem machen sie, was Starfleet-Kadetten eben machen, wenn der Planet Nein schreit. Sie suchen nach Rohstoffen, weil sie suchen nach Bosonit. Und tatsächlich, ein großer Bosonit-Cluster liegt über die Hügel verstreut. Wissenschaftlich vielversprechend, emotional nicht so einladend, ehrlich gesagt. Aber gut. Dann bemerken sie aber plötzlich Bewegung. Und zwar etwas Kleines, Rundes, Flauschiges. Wer hätte das geahnt in einer Folge, die A Tribble Called Quest heißt? Tatsächlich, Rock hebt es auf, wie eine Archäologin mit Baby-Yoda-Reflex. Es ist ein Tribble.
Ein Tribble?
Ja.
Ja, da sind sie wieder. Lange waren sie verschollen, jetzt sind sie wieder da.
Ja, Rock Tuck nennt die hier mit ihrem wissenschaftlichen Namen Tribliustes ventricosus. Das stammt ursprünglich aus dem Short-Track The Trouble with Edward, über den werden wir später nochmal sprechen. Mhm. Das ist ein bisschen Kanonbruch, muss man sagen, weil in Kelko O'Briens Klassenzimmer auf DS9 hing schon ein Diagramm eines Tribbles, beschriftet als Polygeminus Grex.
Oh.
Und das steht auch im Starfleet Medical Reference Manual von 1977.
Eieieiei, das ist ja dramatisch.
Oder Wissenschaft hat sich weiterentwickelt, heißt jetzt halt anders. Weiß ich nicht.
Ja, vielleicht haben sie es neu zugeordnet, könnte man natürlich irgendwie sagen, so, und aber ja, nee, eigentlich passiert, oder? Sowas passiert doch eigentlich nicht. Wenn es einmal einen Namen hat, dann hat es einen Namen.
Würde ich auch sagen. Also Polygeminus Grex ist eigentlich der, der in Star Trek etabliert war, jetzt halt auch Tribliustes ventricosus. Was sagst du zum Auftakt? Grundsätzlich.
Planet of the Week, habe ich gedacht. Guck mal einer an. Mhm. Ja, aber irgendwie war es ganz, also du hast ja gerade schon gesagt, es ging alles sehr schnell, aber es war irgendwie alles ganz stimmig inszeniert. Und da mit dem Tribble, wenn man es jetzt nicht in den Namen reingeschrieben hätte, wäre es ja auch ein toller Aha-Effekt gewesen irgendwie. So, ach krass, hier kommt ein Tribble auf so einem, ne? Also ich fand das einen gelungenen Einstieg in eine Planet of the Week-Folge. Und an Chakotay im Team habe ich mich mittlerweile irgendwie gewöhnt.
Ja. Also ich fand's schon sehr klassisch Prodigy, ne? Du hast eine wissenschaftliche Mission, du hast auch einen kleinen Bildungsauftrag, ein bisschen kindgerecht auch gemacht, ne? Und dann hast du aber wieder einen Tonalitätswechsel und hast irgendwie so Ja, du hast so ein bisschen Star Trek Lehrbuch und dann plötzlich Monsterfilm.
Ja,
so.
Das stimmt. Ja, ja, genau.
Mhm. Ja. Denn kaum hat Rock dann das flauschige Tier aufgenommen, verdoppelt es sich und dann gleich nochmal, wie es halt, also so kennen wir die Tribbles.
Ja.
Innerhalb von Sekunden wimmelt es dann so von Tribbles, aber einer beißt sie. Und dann ist sie fassungslos, weil Tribbles haben eigentlich keine Zähne. Hm. Eigentlich.
Eigentlich. Aber es ist ja irgendwie was anders.
Hatten wir ja auch schon Picard, dass da genetisch veränderte Exemplare aufgetaucht sind mit Zähnen. Aber grundsätzlich, ja, Tribbles haben eigentlich keine Zähne.
Genau, die sind eigentlich ganz süß und die können ja auch sowas wie schnurren und so. Das ist ja ihr Problem eigentlich. Sie kommen ganz harmlos daher und dann ist ein Problem, genau.
Dann bebt der Boden und zwischen den Felsen erscheinen neue riesige Exemplare, Meter hoch mit deutlich sichtbarem Appetit. Ja, die Crew merkt, okay, die haben Zähne und sind riesig groß, vielleicht sollten wir rennen. Ja. Chakoti ruft Kommandos dabei.
Bisschen Indiana Jones-Vibes hier, ne?
Ein bisschen, tatsächlich, ja. Genau. Ja. Dell schnappt sich Gott sei Dank noch die Transporterbojen, bevor der ganze Hügel aus Fell sie überrollt. Murph springt in den Abgrund, dehnt sich dann wie ein elastischer Enterhaken und fängt die anderen auf. Nur Dell und Zero, die sind noch hinterher. Murph erwischt Dell im letzten Moment, aber Zero stürzt unglücklich und wird dann vom Riesentribble überrollt. Das Bein ist auch kaputt. Ja.
Ja, das war auf jeden Fall, also ich finde, die Szene war auf jeden Fall erstmal so ein Schock, so nach dem Motto, okay, krass, die lassen einfach einen zurück und ich fand den Sprung von Dell auch ganz schön beherzt. Das war sehr, sehr viel. Ich glaube daran, dass irgendwas passiert, das die Sache wieder gut macht. Also der ist ja, wirklich genau. Mit sehr, sehr viel Elan da diese Klippe runtergesprungen. Ist ja alles klar.
Absolutes Vertrauen in Murphy an dieser Stelle. Ne?
Ja.
Aber ich finde, wir haben hier so ein bisschen eine Meta-Hommage und eine richtige Hommage. Also einerseits muss man sagen, in TAS gab es schon Riesentribbles in More Tribbles, More Troubles.
Ja.
Da gab es auch genetisch modifizierte Tribbles. Die haben sich zu so einem gigantischen Koloniewesen zusammenschließen können. Aber das war im Prinzip, also das war nicht so aggressiv und böse, so
ja.
Wie hier.
Ja.
Ne? Aber immerhin auch Riesentribbles. Und als Meta-Referenz muss man sagen, also wir gehen hier schon in so eine Art Horror-Ästhetik, ne? Auch wenn es irgendwie im Jugendformat ist, aber so, das ist schon ein bisschen horrormäßig, was hier gerade passiert.
Ne? Ja, ja, also ja, klar. Also das, klar, wenn du jetzt halt irgendwie an einen Handbiss denkst und so und dann hast du so ein riesiges Monster, was dich verfolgt. Ja, hast du schon recht. Aber es sind natürlich auf deiner Seite irgendwie sind es die Tribbles und man hat so viel Tribble-Content im Kopf. Dass sie jetzt nicht direkt in meinem Kopf zu einer krassen Bedrohung geworden sind, auch wenn uns diese Szene das ja auf jeden Fall fühlen lassen möchte.
Es ist irgendwie so Creature Feature, also es ist irgendwie so Attack of the Killer Tomatoes.
Ja, 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 genau. Ja, 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 so. Ja, in die Richtung geht's auf jeden Fall, ja.
Gut. Jenkin Pock und Zero beamen jetzt zurück auf die Protostar. Zero wird in die Sickbay gebracht. Auf dem Planeten bleibt das restliche Außenteam zurück. Aber plötzlich richtet ein Klingonen einen Disruptor auf sie und brüllt in einer kantigen Klingonen-Dialektform irgendwas. Der Universal Translator liefert gar nichts ab. Gwyn übersetzt aber knapp. Er sagt wohl, verlasst diesen Planeten oder ihr werdet sterben. Wir müssen ja immer uns daran erinnern, dass Gwyn ja alle Sprachen kann, weil sie für den Diviner übersetzt hat.
Ja, so. Genau.
Die Stimmung kippt sofort, Misstrauen steigt, der Klingone ist klar, er will Eigentum und Ehre schützen, die Crew steht zwischen Mission und Risiko, kann man sagen, an dieser Stelle. Ja. Also sind wir wieder in einem anderen, in einer anderen Wendung irgendwie, jetzt sind wir plötzlich in Politik, so ein bisschen.
Ja.
Ne? Also ich finde, dass diese Folge es sehr, sehr schnell hat, dass sie so Themenwechsel macht, irgendwie.
Ja, ja. Ja, stimmt, da ist was dran. Ja. Auch damit auch so ein bisschen Geschwindigkeitswechsel, ne? Also es geht so ein bisschen hin und her, ja.
Also wir haben Wissenschaft, Horror, jetzt sind wir plötzlich in der Politik. Gott sei Dank springt der Translator dann endlich an und der Klingone erzählt, dass er den Planeten nicht verlassen kann. Sein Tarnfeld bricht zusammen und dann steht ein alter Bird of Prey vor ihnen, halb Labor, halb Müllhalde, muss man sagen.
Ja.
Drin stapeln sie auf jeden Fall Reagenzgläser, Käfige, Notizen und Rock erkennt, oh, es geht hier wohl offensichtlich um genetische Experimente.
Ein Wissenschaftler, das ist ein Wissenschaftler.
Genau, Rock ist wieder hin und weg. Der Klingone stellt sich ja noch vor, es ist Dr. Kirwang. So.
Mhm.
Dr. Kuro Wang, einst Chefgenetiker des Imperiums, im Auftrag von Kanzler Martok, sollte die triblische Urplage besiegen. Finde ich ein schönen Begriff, Urplage.
Ja.
Aber sein Serum hat sie stärker gemacht und seitdem lebt er hier, weil er jetzt ehrlos, verbannt und besessen ist. Also er glaubt das, glaube ich, alles. Ich weiß nicht genau, ob Martok ihm gesagt hat, nee, du bist jetzt ehrlos, du darfst nicht mehr wiederkommen.
Ja, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass das irgendwie so sein Ding ist, ne? Also ja. Er ist halt irgendwie in seinen Augen bisher gescheitert und deswegen unterbindet seine Ehre quasi, dass er zurückgeht und sagt so, Leute, ich weiß es auch nicht.
Ja. Aber erstmal, er sagt, a triple outbreak once brought the Klingon Empire to its knees. Das finden wir nachvollziehbar. Ne? Ja. Die Triple sind die Todfeinde der Klingonen. Das war schon in TOS irgendwie so. Und das erinnert so ein bisschen auch an Worfs Kommentar in DS9. Ne? Der sagte, ja, Tribbles, Todfeinde des Imperiums. Wir hassen sie. Ja. Trials and Tribulations. Ne?
Ja. Genau. Ja.
Ich finde es auch schön, dass Dr. Kuro Wang hier an einer Anti-Tribble-Lösung forscht. Das haben die Klingonen ja in TAS auch gemacht. In TAS haben sie dafür so ein Wesen gezüchtet, nämlich Glommer.
Aha.
Das sollte die Tribbles auffressen.
Auch da kann man schon die Frage stellen nach Ethik und so. Mhm. Könnte uns möglicherweise gleich auch noch beschäftigen. Aber so ein Ding, was eine andere Spezies auffrisst, naja, ist, ja, kann man drüber streiten auf jeden Fall.
It's a circle of life. Entschuldigung, ich bin Disney sozialisiert.
Das ist völlig okay, ja. Ja, aber es ist a circle of life, also ich meine, die züchten das ja, um in den Circle of Life einzugreifen.
Ja, ja gut, aber vielleicht, weil die Tribbles eigentlich keine natürlichen Feinde haben.
Sagst du. Aber
außer Klingonen.
Aber ist es dann trotzdem gerechtfertigt, eine Spezies zu vernichten? Es wird auch Menschen haben keine natürlichen Feinde.
Ich weiß nicht, es ist eine Urplage. Ich finde, also Urplage finde ich immer total schön, weil Urplage ist so ein Begriff, der sagt, ja, das ist die Wurzel allen Übels. So. Hm?
Auch das also, sagen Leute über Menschen. Der Mensch als Virus des Planeten Erde.
Aber was würde es denn sagen? Ist unsere Urplage?
Was unsere und des Menschen Urplage?
Ja. Finde ich eine super spannende philosophische Frage. So, hast du da was?
Viren wahrscheinlich, ne?
Ich war biologisch beim Bakterium, ja.
Ja, oder Bakterien, ja, die sind ja eigentlich noch mächtiger, ne? Also wenn wir mal unsere Antibiotika alle zerstört haben, dann geht's uns, glaube ich, wirklich an den Kragen.
Ja, genau. Also ohne Bakterium gäb's kein Leben, aber mit dem Bakterium kommt auch das Konzept Infektion. Und seitdem führen wir irgendwie so eine ewige Koevolution mit allem, was kleiner ist als ein Staubkorn.
Ja, ja voll.
Ja, also das finde ich schon mal, aber man könnte es ja auch irgendwie kulturell beantworten. Die Urplage, die kulturelle Urplage, die Dummheit.
Rechte Politik.
Das menschliche Bedürfnis, einfache Antworten auf komplexe Fragen zu finden.
Populismus.
Vermehrt sich rasant, mutiert ständig, ist gegen Argumente immun. Das ist eine kulturelle Urplage.
Die Querdenkenden.
Ja. Oder philosophisch könnte ich sagen, die Urplage ist das Bewusstsein selbst.
Oh.
Kaum wissen wir, dass wir existieren, geht das Grübeln los. Angst, Zweifel, Selbstreflexion, alles Nebenwirkungen des Ich Bin.
Kannst du das dir kurz behalten? Weil mein Sohn stellte mir letztens die Frage, was uns denn von Affen unterscheidet. Das wäre dann ein ganz guter Punkt, den du anbringen könntest.
Es gibt einen großartigen Comic von Joscha Sauer, nicht lustig. Da sitzen zwei Affen auf einem Ast.
Ja.
Und der eine sagt, oh verdammt, mir ist gerade die Sinnlosigkeit allen Seins bewusst geworden. Und der andere sagt, scheiß Evolution, Banane?
Ah, sehr schön.
Ja, Sartre hat es gesagt, wir sind verflucht, frei zu sein. Oder Janeway hätte gesagt, Bewusstsein ist kein Ponyhof. Keine Ahnung. Ich finde es auf jeden Fall, Bewusstsein als Urplage, als philosophische Urplage des Menschen, finde ich toll.
Ja, finde ich auch gut.
Ja, ja ich finde.
Sind wir fertig für heute, oder?
Ich finde auch, man sollte sich ab und zu mal Gedanken über die Urplage machen.
Absolut.
Vielleicht kommen wir noch mal kurz zu Star Trek zurück. Martok, ne? Der war Kanzler während des Dominion-Kriegs. Und ist offensichtlich immer noch Kanzler.
Ja.
Denn er wurde jetzt ja von Martok entsandt, der Kerowang. Martok haben wir zuletzt in What You Leave Behind gesehen. Oder wenn man es sehr locker nimmt in Lower Decks, in The Least Dangerous Game, da gab es ja das Ferengi-Brettspiel mit seinem Abbild.
Ja, gut. Ja.
Ja, gut.
Gut.
Wir kommen mal zur Folge zurück. Rock entdeckt sofort den Fehler in den Berechnungen von Dr. Kerowang und gemeinsam entwickeln sie jetzt die Idee eines neuen Retrovirus, das Größe und Fortpflanzung der Tribbles wieder bremsen soll.
Ich fand es ganz schön. Ich fand es ganz schön, dass das ja nochmal referiert wurde an Rocks lange Zeit alleine, ne? Also da wird sagt, ich weiß nicht, ob sie selber sagt, aber es kommt ja nochmal irgendwie so der Spruch: So, ich habe sehr lange studiert, sehr lange, so, ne?
Ja, also das ist, Chakotay fragt halt, wie klug Rock Tuck eigentlich ist, und ja. Da sagt, naja, sie hat mal in 10 Minuten ein Warp-Kernbruch gestopft. Da verschweigt hier, dass diese 10 Minuten für Rock Tuck Jahre waren.
Ja, richtig.
Und das ist halt auch der Grund ihrer Schleue, dass sie einfach jahrelang studiert hat. In Amok-Time, genau.
Ja.
Jetzt kommt Majel ins Spiel, die lenkt die Diskussion zurück auf das eigentliche Ziel, nämlich, Leute, wisst ihr noch, eigentlich ging es gar nicht um die Tribbles, es ging eigentlich um das Bosonid. So. Kerowang lacht nur und sagt, naja, ich weiß schon, wo das Bosonid ist, das ist im Nest der Omega-Tribbles.
So. Natürlich, wo auch sonst. Ne?
Natürlich. So, und weil jetzt beides also zusammenhängt, Bosonid für die Crew, Ehre für den Klingonen, ordnet Chakotay an, dass Rock am Retrovirus arbeiten soll. Und das macht sie dann auch. Also im Chaos des Labors mischt sie Proben, pipettiert, konzentriert und niest quasi direkt auf eine Petrischale, also Umweg über ein Taschentuch. Das merkt sie nicht, aber es ist natürlich ein Fehltritt im Labor und es hat eine große Trek-Tradition, dass wir Fehltritte im Labor haben. Ich denke nur an TNG Evolution oder an DS9 Melora. Who knows, knows. So. Ja. Bevor wir aber die Folgen dieser Nummer uns angucken, ne,
ja,
gehen wir nochmal ein anderes auf die Protostar. Da merken wir nämlich jetzt, Zeros Bein lässt sich nicht heilen. Mhm. Und schon wieder haben wir eine ganz andere Stimmung plötzlich.
Ja. Ne? Ja, ja.
Weil Zero, also der hatte schon damit gerechnet, dass das Körpergefäß nachgibt. Er hat nur gedacht, er hätte mehr Zeit. Mhm. Und Jenkins sagt so, ja, okay, dann gehe ich jetzt.
Kein Bock auf Tragik hier.
Weil das kann ich wirklich nicht hier. Ne? Ich bin ja kein Pflegeengel. Und Zero sagt, nee, bleib bitte. Und Jenkins bleibt auch, ist aber unsicher, ist aber auch ehrlich. Und er sagt dann, ja, mein Problem ist, wenn ich irgendwas nicht reparieren kann, das geht nicht.
Ja.
Dann muss ich zumindest was Besseres bauen. Und das fasziniert wiederum Zero. Ich finde, ein schöner Moment zwischen Jenkins Pock und Zero hier.
An der Stelle.
Finde ich gut, dass die mal gemischt haben, die beiden.
Ja. Ja, ja, und das inspiriert dann Zero ja auch so ein Stück weit, ne, so, und sagt ja dann, glaube ich, auch noch, weiß nicht, ob es die Szene ist, so, dann lass uns was Neues bauen, so, das ist ja irgendwie ganz, ganz cool, dass sie da sich gegenseitig befruchten.
Ja, irgendwie wird dieses Gespräch über Ersatz so eine Meditation über Identität, also das ist irgendwie wieder sehr Prodigy, dass hier wirklich plötzlich auch wieder Tiefe gemacht wird,
ja,
in dieser Szene.
Ja.
So, in der Nacht liegt das Lager unten wach. Kerowang schnarcht, Gwyn und Majel finden keinen Schlaf und Majel spürt dann auch Gwyns Sorge und merkt dann, da ist ja auch wieder Tiefe drin. Ne? Dann sagt sie, ja, hier, du glaubst schon, dass Solum so enden könnte wie dieser Planet, so zerstört und leer. Ne?
Grau.
Und Majel sagt, ja, ich muss dir aber auch sagen, ich muss gestehen, ich bin auch Zweifler, weil im Endeffekt Wesley Crusher hat gesagt, ich bin für die Protostar-Crew unverzichtbar, aber ich sehe nicht, warum.
Ja.
Weil ich habe ja eigentlich keine Funktion bislang. Und das fällt mir auch auf. Mitchell hat eigentlich keine Funktion an dieser Stelle. So.
Ja, in interne Kritik an der Drehbuchschreibe. So.
Genau, irgendwie schon. Ja. Und Gwyn sagt dann auch, naja, ist nicht alles logisch hier. Ne? Mhm. Hoffnung hat keinen Algorithmus. Also Gwyn kann auch nicht so richtig, ich finde, Gwyn kann Majel auch nicht so richtig die Angst nehmen. So,
nee,
kann,
auch ja, ihre Zweifel.
Hast du auch keine Funktion.
Ja.
Wirklich.
Wer weiß, also, und vielleicht ist Wesley auch einfach nur ein Verrückter, ne? Also, ich meine, ja, das ist ja auch nicht auszuschließen. Ich meine, dass er irgendeinen Power hat, das merkt man daran, dass sie irgendwie in der Zeit gereist sind, ne? Aber das heißt ja noch nichts, ne? Auch Q kann erstaunliche Dinge und ist irgendwie ein Psychopath.
Ja, aber Q hatte schon einen Überblick. Bei Wesley ist man sich da ja selbst noch nicht sicher, ob Wesley wirklich da überblickt, was er da gerade tut.
Ja, so, ist richtig, ne? Ja.
Aber ich fand das Gespräch irgendwie schön, weil es war auch so unerfüllt, dieses Gespräch.
Total. Und es ist auch halt genauso auseinandergegangen, ne? Es ist so, zwei Menschen, die irgendwie zweifeln und sich in dem Moment, ne, wo wir vorher dann noch auf einer ganz anderen Ebene einen Kontakt gesehen haben, ja, die gehen auch wieder so auseinander, wie sie sich getroffen haben quasi, ne?
Genau. Und die suchen irgendwie beide auch ihren Platz so zwischen jeglicher Rationalität und Sehnsucht von dem, was sie eigentlich haben wollen. Also die sind beide so ein bisschen lost und können sich auch da nicht rausholen und gehen genauso wieder auseinander. Das ist wirklich schön eigentlich.
Ja, aber schön geschrieben. Sehr real, ja.
Ja, genau. So, plötzlich ertönt Lärm aus dem Labor. Es rumpelt, klirrt, scheppert und alle denken, oh Gott, wir haben ein Triple. Ne? Hier ist ein Triple irgendwie reingekommen.
Ja.
Aber was sie dann finden, ist was anderes. Es ist ein bisschen kleiner, quirliger, fremd. Und Rock erkennt entsetzt, ihr Niesen hat die Proben verunreinigt und wir haben eine Kreuzkontamination. Wir haben ein neues Wesen.
Oh Wunder, also ich meine echt, also, ja, ich meine, du hast ja eben schon gesagt, es gibt ja genug Paradebeispiele aus der Track-Geschichte, aber dass Rock Tuck, die Wissenschaftlerin hier, die Vorzeigewissenschaftlerin, dass sie das nicht sofort gecheckt hat, dass sie da irgendwie eine Petrischale genießt hat, beziehungsweise die Konsequenzen abgeschätzt hat, das ist ja fast schon, das ist ja fast schon Lazy Writing hier.
Ja, aber sie hat halt kein gutes Labor. Das ist halt das Chaos in diesem Labor. Wenn sie sich selber ein Labor gebaut hätte, dann wäre das natürlich nicht passiert.
Ja, hätte es natürlich Niesschutz gegeben.
Eben, zum Beispiel. Ich finde es ganz schön, weil dasselbe hat ja Edward Larkin auch schon gemacht in The Trouble with Edward. Ne? Also der hat ja auch seine eigene DNA in die Tribbles eingeschleust.
Ja, so. Ja.
Weswegen die überhaupt, glaube ich, erst so gepimpert haben immer wieder, ne?
Ja, genau, richtig. Die haben, das war quasi der Auslöser dafür, dass die ein Problem werden. Also wenn du es so natürlich betrachtest, ist es ein von Menschen gemachtes Problem. Und dann könnte man natürlich sagen, es ist auch okay, wenn man versucht, das wieder einzufangen mit anderen Spezies, die Tribble aufessen zum Beispiel.
Ja, genau. Es ist wie mit den Katzen und den Ratten und all das, was mit der schwarzen Pest passiert ist im Mittelalter.
Ja. Ja. Was ist jetzt noch gerade die Plage? Die Katzen oder die Ratten?
Niemand weiß das. Es waren die Flöhe. Es waren immer die Flöhe.
Ja.
Ja. Aber damit sind wir so wieder ein Stück weit im Kernthema der Folge, nämlich Fehler als Ursprung von Erkenntnis. Aus Versehen wird Schöpfung. So.
Ja.
Und da kommen wir ja nachher quasi auch in die Lösung. So, die Crew repliziert jetzt Unmengen Quadrotritikal, diesmal versetzt mit Rock Serum und der Plan ist, die Tribbles schrumpfen, bevor sie die Galaxie verschlucken.
Mhm.
Was sagt dir Quadrotritikal?
Nichts.
Dann hast du die TOS-Folge nicht richtig gesehen, weil das ist der Inbegriff der TOS-Folge. Also Quadrotritikal ist das Getreide, das in TOS für den legendären Futterstreiter sorgte. Also das war auf dieser Station und haben sich die Tribbles durchgefressen, weswegen die sich überhaupt erst repliziert haben.
Entschuldige bitte, dass ich diesen absurden Begriff nicht behalten habe.
Ja, es ist Quadrotritikal. in TAS hat Starfleet schon die nächste Generation entwickelt, nämlich Quintotritikal.
Okay.
So ein Powergetreide.
Ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob ich die TOS-Originalfolge jemals gesehen habe.
Also oder das ist schade, die habe ich zwei, dreimal gesehen.
Ja, ich darf es natürlich nicht laut sagen. Also die DS9-Folge habe ich natürlich gesehen, auch mehrfach. Aber ich bin echt so ein wahnsinnig nachlässig bei TOS. Der Winter kommt. Ich werde alles geben.
Das ist eigentlich ein guter Start. Also die Tribbles-Folge von TOS, die kann man sich wirklich gut angucken. Die ist witzig, da gibt es eine deftige Prügelei.
Punkt. Wie in jeder dritten TOS-Folge eigentlich, die ich gesehen habe, Klammer auf, Klammer zu.
Ja, aber es ist auch so eine Bottle-Episode, die spielt halt nur auf einer Station, so Sherman's Planet und sowas. Da ist viel drin, Die TOS-Folge mag ich gerne, The Trouble with the Tribbles.
Okay.
So, Caro Wang bleibt skeptisch, wenn aus Rocks Labor eine Abscheulichkeit geboren wurde. Warum soll das Serum besser funktionieren? Also der zweifelt so ein bisschen an Rocks Kompetenz.
Ja, würde ich auch tun an seiner Stelle.
Ja. Darl findet den Begriff Abscheulichkeit doof, weil er selber ein Hybrid ist.
Ja.
Aber gut, müssen wir jetzt weitermachen. Gwyn, Murph, Majel, auch irgendwie Darl finden das neue Wesen hinreißend. Rock ist entsetzt, weil sie sieht in diesem kleinen Geschöpf nur ihren Fehler. Darl tauft es jetzt Bribble.
Ja.
Alle lachen, Rock nicht.
Ja. Ja, es ist ja auch irgendwie eine ganz, ganz strange Situation, weil es ja irgendwie Elternbeziehungsebene aufmacht, so, ne, mit der Rock jetzt gar nichts anfangen kann. Sie ist ja die Schöpferin quasi, ne?
Ich sag dir, dass dieser Bribble, ne?
Ja.
Das ist quasi eine Metapher für Prodigy. Der Bribble, so ein Experiment zwischen Niedlichkeit und Erkenntnis, so, ne? Das Unbeabsichtigte bekommt plötzlich Charme. Bribble ist die Serie selbst.
Das ist sehr schön.
Ja, vielleicht. Ja, vielleicht.
Und wenn die Serie erfolgreicher gewesen wäre, dann könntest du diesen Bribble überall kaufen.
Ja, aber war sie
nicht. Weil es ist wirklich süß.
Ja.
Ja.
Kann man ihn nicht kaufen? Hast du geguckt?
Weiß ich nicht. Vielleicht kann Enila einen machen.
Ja,
kannst du einen nähen? Ja, kannst du einen Bribble nähen?
Enila kann alles, aber das war jetzt, also. Ich fühle mich immer schlecht, wenn das klingt immer so. Jetzt hat die Nila bestimmt das Gefühl, sie müsste einen Bribble machen.
Das hat sie, auf jeden Fall.
Ja, ja. Du musst gar nichts.
Nein. Aber wenn bitte zwei, damit wir uns nicht streiten. So.
Ah, es können so viele schöne Bilder hier hängen.
Tatsächlich. So, Rock, Murph, Majel und Crew Wang bilden jetzt das Wissenschaftsteam. Sie verteilen das mit Serum versetzte Getreide vor der Höhle der Omega-Tribbles. Rock hält Bribble zurück, der am liebsten selbst probieren würde. Und so langsam gewöhnt sich Rock auch an den Bribble, ne, und scheint das Wesen jetzt doch irgendwie zu mögen. Über ihn schwebt der Bird of Prey. Und als die Tribbles dann den Köder annehmen und hinausströmen, seilen sich Darl und Gwyn ab, platzieren diese Transporterbojen, sichern das Bosonit. Also funktioniert alles. Janeway beamt das Material an Bord. Mission quasi fast gelungen.
Ja.
Außer, dass die Dribbles zurückkommen. Viel zu früh.
Ja.
Und dann eine Boje zerstören. Der Strahl bricht ab. Chakotay befiehlt den Wissenschaftlern, Darl und Gwyn schnell zu retten. Caro Wang protestiert und sagt, aber das könnte doch das Experiment ruinieren. Das ist ein Problem. So. Und Rock kontert richtig Star Trek-ig. Aber die Crew geht vor.
Oh.
Ja. Ja, es ist Rock. Ne?
Ja, so. Ja, absolut.
Rock ist Starfleet ohne Ende. Ja. Haben wir wirklich Starfleet in den A, die Crew zuerst, ne? Erinnert an The Galileo 7, erinnert an Lessons bei TNG. Die Crew geht vor. Immer.
Immer, ja.
Das Team stürmt also in die Höhle. Darl und Gwyn werden im letzten Moment gerettet, aber plötzlich sind sie von Tribbles umzingelt. Phaser und Disruptoren zeigen keinerlei Wirkung. Selbst Karovangs mehr als Betäubung-Einstellung bringt nichts. Verzweifelt zielt er dann deswegen auf das Bosonit, um eine Kettenreaktion auszulösen und die Monster gleich mit zu vernichten. Das wäre allerdings Selbstmord, kann man wortwörtlich sagen.
Ja, absolut.
Rock,
das wäre ja alles,
Rock stößt, genau.
Wäre alles in die Luft geflogen, ja.
Rock stößt deswegen den Arm weg, der Schuss geht fehl. Caro Wang schreit, er werde alle opfern, um seine Ehre zurückzugewinnen. Weil der will ja ein Stovokor wahrscheinlich, wenn wir uns mal die klingonische Mythologie angucken. Mhm. Rock stellt sich ihm entgegen. Es gäbe immer einen anderen Weg. Und deswegen wird Caro Wang jetzt von Murph und den anderen entwaffnet. So. Also klingonische Ehre als Selbstzweck, das war schon immer ein Problem.
Ja.
Das war in TNG, in Sins of the Father ein Problem, das war in DS9 ein Problem. Es war immer ein Problem.
Ja, ja.
Die Tribbles rücken näher, der Ausweg ist blockiert und dann beginnt plötzlich Bribble zu trillern. Ein Laut, halb Melodie, halb Wissenschaftswunder. Die Riesentribbles halten inne, reagieren und ziehen sich tatsächlich langsam zurück.
Hä?
Tja, Chakotay atmet auf. Rocks kleine Fehlkalkulation hat sie tatsächlich gerettet. Rock lächelt. Zum ersten Mal entspannt sie sich mit dem Gedanken, dass auch Irrtümer Teil der Forschung sind. Und ich muss sagen, da hat Rock vielleicht Wissenschaft auch noch nicht so hundertprozentig verstanden, weil ich würde sagen, gerade Irrtümer sind Teil der Forschung.
Ja, aber hallo, wie oft ist das passiert?
Ja. Also Wissenschaft lebt ja nicht davon, immer Recht zu haben, sondern wenn man jetzt mit Popper mal geht, lebt Wissenschaft davon, systematisch irren zu dürfen. So. Ein Irrtum ist halt kein Defekt, sondern der Motor, der Theorien überhaupt in Bewegung hält. Weil wenn eine Hypothese scheitert, dann zeigt sie ja, wo ihre Grenzen liegen und genau da entsteht dann neues Wissen. Wenn eine Hypothese immer gelingt, dann ist ja nichts gewonnen, außer dass die Hypothese gut ist. So.
Ja, und es sind ja auch viele Dinge wirklich per Zufall gefunden worden. Oder es ist was entdeckt worden, wo man irgendwann zufällig gemerkt hat, dass es für einen ganz anderen Einsatzbereich total praktisch.
Ja.
LSD oder so.
Zum Beispiel. Aber warum ist zum Beispiel die Quantenphysik so toll? Weil die Quantenphysik anders funktioniert als die reale Physik, also als die Physik, die wir kennen. Und das heißt, ganz viele Hypothesen unserer Physik funktionieren nicht mehr. Und das ist halt krasser Fortschritt dann plötzlich. So. Ja, deswegen fühlt sich die Quantenphysik so fortschrittlich an. So. Ohne Fehler gäbe es keine Falsifikation, kein methodisches Prüfen, kein Weiterentwickeln. Und wie gesagt, Karl Popper hat das mal schön zusammengefasst. Wissenschaft ist die Kunst, Hypothesen so zu formulieren, dass man sie widerlegen kann.
Ja, ist schön.
Ja. Und jeder Irrtum ist dann so ein Datenpunkt in der Landkarte des Verstehens. Also wer sich nicht irren darf, kann nichts entdecken. Der kann nur wiederholen. Und deswegen finde ich, muss Rock-Tack noch kapieren, dass gerade Irrtümer Teil der Forschung sind. So.
Absolut. Und was ja hinzukommt, das ist ja auch hier irgendwie ein sehr Star Trek-iger Moment, weil dieses Problem wird ja nicht nur durch diesen Irrtum gelöst, sondern durch den, was dieser Irrtum tut. Und das ist Kommunikation.
Das ist absolut richtig, ja.
Finde ich schon auch irgendwie Punkt. Ganz schön, ja. Also, ne, gerade hat noch jemand gezielt auf das Zeug da und wollte alles in die Luft jagen. Also Eskalation, aber statt Eskalation passiert Kommunikation und die Lösung des Problems.
Ja. So. Caro Wang ist wieder versöhnt mit sich selbst, stimmt dementsprechend auch ein klingonisches Siegeslied an. Der Chor klingt ein bisschen roh, schief und triumphal, aber mein Gott. So.
Ja, klingonisch halt.
Klingonisch, genau. Zurück an Bord nutzt die Crew das Bosonit, um den Protostar-Antrieb wieder zu zünden. Der Antrieb erwacht. Bribble sitzt zufrieden auf dem Konsolenrand. Finde ich auch süß.
Ja.
Wir haben einen Ruf von Caro Wang, der sagt, das Serum wirkt. Die Tribbles sind kleiner, friedlicher und dementsprechend darf ich jetzt mit wiedergewonnener Ehre heimkehren. Hervorragend. Ende gut, alles gut. Janeway, also Hologramm Janeway, setzt den Kurs zur Voyager A.
Zur richtigen und, Janeway.
Und fragt Chakotay, ob er bereit ist, den Admiral zu sehen. Und Chakotay sagt, ja, auf jeden Fall.
Catherine.
Jetzt schon, sagt er. Die Protostar springt in den Warp mit einer Lektion mehr an Bord und einem kleinen pelzigen Passagier. Ja.
Schwupps.
Und damit ist ein Stück des Handlungsbogens dieser Staffel tatsächlich wieder geschlossen, weil jetzt haben sie den Protostar wieder, den Protostar Drive wieder online. Dementsprechend können sie eigentlich relativ schnell ankommen.
Protodrive, ja.
Ja, Protodrive, genau. So.
Jo, verrückt.
Und damit ist diese Folge zu Ende. Machen wir mal kurz die Taxonomie.
Ja.
Roddenberry-Romantik?
Aus verschiedenen Gründen, glaube ich, relativ hoch. Also es ist halt eine ganz klassische Planet of the Week-Folge, haben wir schon festgehalten. Wir haben viel Wissenschaft, die hier zur Lösung des Problems beiträgt. Wir haben eine Problemlösung durch Kommunikation. Wir haben viele Crew-Momente und nicht zuletzt auch Rock-Tuck, die alles für die Crew tut und die Crew nach vorne setzt. Also ich glaube, Roddenberry hätte da vieles gut gefallen.
Ich finde allerdings, dass der Konflikt über diese Ideale überhaupt nicht da war. Das finde ich dann an dieser Stelle so ein bisschen zu glatt gebügelt, weil im Endeffekt selbst den Klingone macht ja keinen großen Konflikt aus dieser Nummer, ne? Irgendwie. Also ich sehe da sehr, sehr viel, ich gebe dir recht, sehr, sehr viel Optimismus im klassischen Sinne, Kooperation, Moral, Verantwortung, ne, Vertrauen in Verstand über Gewalt und so weiter.
Ja, ja, ja.
Aber das ist halt sehr, sehr glatt gebügelt, weil das Ideal besteht die ganze Zeit und der Konflikt fehlt so ein bisschen. Fühlt sich so ein bisschen mehr nach Schulbuch als nach Track-Vision an, so ein bisschen. Aber solche Folgen gab es natürlich bei TOS auch.
Ja, auch bei TNG würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall, genau. Gut.
Und wir reden halt immer noch von einer Serie, die Folgen hat, die 23 Minuten, 24 Minuten lang sind, ne?
Stimmt auch wieder.
Ja. Genau.
Dann sprechen wir über die Techno-Babbel-Tiefe. Was würdest du sagen?
Ja, da war schon einiges mit dabei an Techno-Babbel, ne? Wobei es wurde halt vieles auch so erwähnt, ne? Also es wurde jetzt nichts in der Tiefe total erklärt, mal abgesehen davon, wie ein Stern entsteht, was ich sehr schön fand. Aber danach wurde es ein bisschen wortkarger.
Ja, und ich würde sogar sagen, danach ist es viel Pseudowissenschaft.
Ja.
Weil Bosonid, Retrovirus, Quadrotritikal.
Aber das ist ja nicht unbedingt der ausschlaggebende Faktor, oder? Also ich meine, wenn sie das jetzt langwierig erklärt hätten, dann hätte man ja auch eine hohe Techno-Babbel-Tiefe ansetzen können, oder? Geht es da auch immer um wissenschaftliche Korrektheit?
Ich finde schon, dass wir eine hohe Techno-Babbel-Tiefe haben, wenn tatsächlich da größere Erklärungen überhaupt drin sind.
Ja.
Die haben wir aber im Prinzip nicht außerhalb. Nicht. Nee. Außerhalb von ein Stern entsteht. Deswegen würde ich sagen, die Techno-Babbel-Tiefe ist relativ klein.
Ja.
Das Techno-Babbel klingt korrekt genug, um Kinder zu beeindrucken, aber ein bisschen zu generisch, um Physiker zu ärgern. Also im Endeffekt ist es eine Dekoration hier an dieser Stelle. So. Mhm. Und dann sind wir beim Kanon-Chaos. Was würdest du sagen?
Ja, da hast du jetzt eben das ein oder andere angedeutet, was die Tribble angeht. Also im Gedächtnis geblieben ist mir halt die Bezeichnung, aber das ist ja dann offensichtlich nicht nur ein Problem von dieser Folge, sondern auch von dem Shorttrack, dass die Bezeichnung der Tribbles, die lateinische Bezeichnung, falsch ist. Das heißt, mehr Chaos hat diese Folge dann ja nicht angerichtet, als schon da gewesen ist. Mhm. Hat sie jetzt irgendwas gelöst, was irgendwann nochmal zu einem Problem werden könnte? Also der Konflikt zwischen Tribbles und Klingonen, ob der jetzt nochmal thematisiert werden wird? Also soweit ich weiß, wird er auf jeden Fall nicht in irgendwas, was später folgt von dem, was wir schon wissen, irgendwann nochmal irgendwo thematisiert. Das ist ja auch nicht viel, was später passiert.
Nee.
Also würde ich sagen, I don't know. Also ich glaube nicht so viel.
Nee, würde ich auch nicht sagen. Also ja, wir haben so ein bisschen kollidierende Logik, aber auch nicht mehr, als irgendwie vorher schon zu sehen war. Es scheppert so ganz leicht im Archiv. Nee, ich sehe ja kein großes Problem tatsächlich. Genau. Würde ich auch sagen.
Da sind wir uns ja einig, das ist doch schön.
Sind wir uns einig. Und dann kommen wir zur allgemeinen Bewertung. Wer war denn jetzt wirklich dran? War ich dran oder warst du dran?
Ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich das letzte Mal war, aber ich kann es, das ist eher nur so ein fades Bauchgefühl.
Dann würde ich mal ein bisschen anfangen.
Ja, bitte.
Ich finde, Triple Cold Quest ist eine nette, fast ein bisschen lehrbuchhafte Star Trek Geschichte. Also irgendwie Planet of the Week, sehr Lehrbuch-Star Trek-ig. Ich habe nur wieder ein bisschen das Problem, und das sage ich in letzter Zeit bei Star Trek häufiger, sowohl bei Prodigy als auch bei Strange New Worlds. Ich weiß nicht genau, wenn das ein Lehrbuch ist, in welches Klassenzimmer das gehört. Weil irgendwie ist diese Story ein bisschen zu brav, um Erwachsene zu fordern. Sie ist ein bisschen zu technisch, um Kinder zu fesseln. Ich finde, Prodigy steht wieder so ein bisschen zwischen den Stühlen. Will gleichzeitig Bildungsfernsehen, Nostalgieprojekt und moralische Allegorie sein. Und irgendwie herauskommt ein Hybrid. Keine Abscheulichkeit. Ein funktionierender Hybrid. Aber irgendwie fehlt mir so eine ganz klare Stimme der Serie gerade in diesen Folgen so. Intelligent gedacht finde ich das Thema. Irrtum als notwendiger Teil wissenschaftlicher Kenntnis, das finde ich spannend. Mhm. Aber die Inszenierung untergräbt es dann so ein bisschen durch Überpädagogik, habe ich das Gefühl. Das Publikum fühlt den Fehler nicht so richtig. Die Folge erklärt ihn einfach. So. Und ich finde, das ist ein bisschen unterkomplex für richtige Track-Fans und für Jüngere dann irgendwie dann doch ein bisschen zu akademisch. Weiß ich nicht. Man könnte es jetzt allegorisch ausdrücken und sagen, Prodigy baut hier eine Sonne, vergisst aber, für wen sie eigentlich scheinen soll.
Oh.
Ich weiß nicht. Ich finde irgendwie, dieser Zielgruppenkonflikt ist gerade in diesen Folgen wieder so ein bisschen präsenter. Oder allgemein vielleicht auch in der zweiten Staffel, weil diese Zeitverschränkungen, die waren teilweise so komplex, dass ich völlig den Faden verloren habe. Und dann haben wir hier aber eine sehr unterkomplexe Kleinkinder-Star Trek-Folge, die an sich schön ist, aber die irgendwie, bei der ich nicht mehr weiß, wer ist denn jetzt die Zielgruppe?
Ja, kann ich nachvollziehen. Alles, was du mir auf dieser Metaebene, eher auf der ich guck von oben drauf Ebene erzählst, finde ich auch nachvollziehbar und ich sehe diesen Konflikt auch und vor allen Dingen auch in Abgrenzung eben an die letzten Folgen der letzten Staffel oder der letzten Halbstaffel. Für mich hat die Sonne aber schon ein bisschen geschienen, weil ich, wenn ich jetzt so von der ganz emotionalen Ebene drauf schaue, dass eine schön inszenierte Folge war, oder als solche empfunden habe, auch wenn es natürlich eine Planet of the Week Folge war und wenn vielleicht jetzt auch nicht total viel verrückt Unvorhergesehenes passiert ist, ist das, was sie mir erzählt haben, finde ich hier häufig gelungen. Ich finde, es gibt tatsächlich so ein paar Stellen, die so ein bisschen Längen hatten. Aber es gab dafür wieder echt ein paar schöne Momente, nur so wie wir es auch in der letzten Folge schon hatten, ein paar schöne Momente in Gesprächen und ich fand auch irgendwie das Thema der Folge echt ganz schön, das hast du ja schon ausgeführt und ich fand vor allen Dingen in Kontrast zur letzten Folge, die ja halt sehr wild und sehr, sehr actionlastig und sehr an den Haaren herbeigezogen zu großen Teilen war, fand ich die.
Ach komm, nicht gegen das Segeln auf Schaum.
Nein, nein. War die halt wieder irgendwie so eine freundliche, bodenständige, wir lösen jetzt ein Problem mit Wissenschaft, so wie wir das in Star Trek halt schon tausendmal gemacht haben. Wir kommen wieder zurück zu unseren Werten. Also mir hat die Folge irgendwie ganz gut getan. Und deswegen bin ich mit einem guten Gefühl da rausgegangen und fand sie wirklich gut. Was, wenn ich auf die Metaebene gehe, nicht dem widerspricht, was du gerade gesagt hast. Also das Problem, das gibt's natürlich. Und ich bin sehr gespannt, inwiefern sie das jetzt demnächst auflösen werden, weil zumindest den einen Teil des Konflikts oder der Aufgabe, hast du ja eben schon gesagt, den haben sie ja jetzt gelöst. Sie werden sehr wahrscheinlich ja in der nächsten Folge dann wieder auf Janeway und auf die Voyager treffen.
Ja.
Und dann ist ja quasi nur noch das Zeitproblem und das Retten des Universums auf dem Zettel, aber das macht man ja mal eben so. Ja.
Das macht man mal eben so. Ja. Ich fände es eigentlich eine ganz schöne Auflösung. Das wäre endgültig eine sehr, sehr große Metaserie, in dieser Auflösung wird am Ende einfach gesagt, ja, Wesley hat halt keine Ahnung, was er da tut.
Das wäre auch ganz geil. Oder wenn alle alles versuchen, dann hinterher sagen so, ja, nee, klappt halt nicht.
War halt nix.
Sorry, ja. Es war halt ehrlich gesagt auch ein Kack-Universum. Ist auch egal.
Das kann ich mir wirklich noch vorstellen, dass das passiert. Dass sie sagen, okay, dieses Universum ist eine Sackgasse, wir müssen irgendwie in ein anderes gehen oder sowas. Ja.
Das wäre auf jeden Fall verrückt.
Ja. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass es passiert. Wir sind gespannt und wir werden nächste Woche drüber reden, wie es denn weitergeht, würde ich sagen.
So machen wir das. Bis dahin könnt ihr natürlich erstens die nächste Folge gucken, wenn ihr das auch so Scheibchen für Scheibchen macht, wie wir das tun. Und zweitens freuen wir uns darüber, wenn ihr kommentiert und uns kurzen Zeichen gebt, ob ihr mit dabei seid auf einer der sozialmedialen Plattformen, die wir benutzen oder aber auch am liebsten gerne auf discoverypanel.de als Kommentar unter die Folge. Und wenn ihr da noch Gedanken zu habt, neben dem Händchen heben, dann teilt sie uns auch gerne mit.
Sehr, sehr schön, dass du das gesagt.
Dann ist auch genug gesagt, würde ich sagen.
Würde ich auch sagen. Sebastian, schlaf gut. Wir hören uns nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.